Hallo und herzlich willkommen zum Gravel-Podcast, Ausgabe Nummer 31 am 18. Februar 2021. Ich bin Pascal und begrüße alle Zuhörer und ganz vor allem begrüße ich die Teilnehmer. Mit dabei sind wieder Tom vom Biking Tom. Grüß dich, Tom.
Ja, hallo.
Und der Ralf von Kurbelfest.de. Grüß dich, Ralf.
Hi, grüßt euch.
Und direkt danach der Rolf von Lemberger Gravel, der Gravel mit dem besten Wein der Gegend, habe ich gehört. Stimmt das, Rolf?
Prima, super, selbstverständlich.
Selbstverständlich. Und der Uwe.
Mit dem Schwabeländle.
Ja, sehr schön. Und den Uwe. Ihr findet ihn ja überall und auf Instagram, unseren Schrauber Uwe. Grüß dich, Uwe.
Einen wunderschönen guten Abend.
So, die Runde ist wieder voll. Wir haben, nicht voll in dem Sinne, wie sie Rolf kennen von den Lemberger Graveln, aber wir sind wieder voll anwesend hier und wir danken allen Spendern, die uns in den letzten Wochen einen Spendeneingang per PayPal verschafft haben. Damit können wir die Infrastruktur auf jeden Fall am Leben erhalten. Vielen Dank an die Spender. Nutzt alle fleißig den PayPal-Button. Kann auch 1 Euro sein, kann auch 2 oder 3 Euro sein, egal. Hauptsache, wir haben die Kosten, die wir haben, die nicht exorbitant hoch sind, aber ist immer ein nettes Dankeschön, wenn jemand sagt, tolle Sendung, spende ich mal 1 Euro. Finden wir toll. Vielen Dank dafür. In der letzten Folge sogar war das, Form, Fitness und Frauen. Da gab es auch ein paar Diskussionen zum Thema. Da hat der Ralf sich nochmal ausgelassen zum Thema auch Faszien. Und da gab es auch noch schöne Kommentare im Nachgang zu. Ralf, hast du noch eine kurze Zusammenfassung zu den Kommentaren?
ja, okay. Genau, ich habe davon geredet, dass Faszien verkleben können und wir mit der Faszienrolle sowas wieder lockern können. Da streiten sich wirklich ein bisschen die Geister, da hätte ich vielleicht ein bisschen besser drauf aufpassen müssen, weil ob Faszien jetzt wirklich verkleben oder nicht, der eine Wissenschaftler sagt ja, der andere sagt nein, es ist Quatsch. Man kann grob sagen, die Faszien sind für ganz viele Sachen bei uns im Körper zuständig. Die halten die Organe da, wo sie sind. Die tun die verschiedenen Muskelgruppen umschließen, dass die Muskeln untereinander gleiten und nicht miteinander verkleben. Und da entstehen auch Stoffe, einfach ähnlich wie Milchsäure sich bildet, wenn wir im Muskel richtig arbeiten. Und diese Nebenstoffe müssen halt auch abtransportiert werden. Und wenn die das nicht tun, dann gleiten diese verschiedenen Faszien und so weiter halt nicht mehr übereinander. Und dann tut man umgangssprachlich durchaus auch von Verkleben reden. Andere sagen einfach nur, die arbeiten nicht mehr so, wie sie sollen. Das ist eine Definitionssache, da hätte ich mich besser ausdrücken können.
Ja, wir sind ja keine Doktoren und wir sind ja keine Sportmediziner. Wir sind ja, ne, also umgangssprachlich reden wir von Verkleben von Faszien. Ja, seht es uns nach. Wir sind keine, wir reden viel vom Fach, aber manchmal sind wir natürlich keine Sportmediziner. Deswegen, ja. Also ihr könnt uns gerne auch weiterhin kommentieren und auch natürlich auch verbessern, wenn wir totalen Blödsinn geredet haben. Wir nehmen das immer sehr ernst, wenn wir Kommentare haben zu gewissen Themen. Das wisst ihr ganz genau. Also mein Statement letztes Mal hat, glaube ich, gereicht. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Kommentare. Dank dir, Ralf, nochmal für die Klarstellung. Das ist, oh, ich muss mal aufpassen heute. Ein Ralf und ein Rolf. Uiuiui, ich darf mich nicht hier vertun hier zu den Themen. Aber das Hauptthema mit heute, das können wir schon direkt, da können wir hart einsteigen, das Thema. Ich habe heute mal das Thema einfach mal mitgebracht, was, also wo ich eigentlich am wenigsten zu sagen kann, aber die meisten Fragen zu habe, weil Kids und Familie. Familie habe ich zwar, aber Kids, wie kriege ich Kids motiviert und an der Stange und wie verhält sich das überhaupt mit seinen eigenen Kindern mal auf eine kleine Graveltour, so eine Abendtour oder auf eine ausgewachsene Bikepacking-Tour zu gehen? Da habe ich jetzt so im Bereich Kids, glaube ich, kann der Ralf ein bisschen was erzählen über seine Alpenquerung mit seinen Kurzen und der Rolf kann doch bestimmt auch was über den öffentlichen Nahverkehr und Mitläufern erzählen. Ralf, erzähl doch mal, was machst du mit deinen Kurzen, um mit ihm einmal über die Alpen zu crossen?
Also ich habe ja zwei. Mein Großer, der Nils, ist 9 geworden vor ein paar Tagen. Und meine Kleine, die Thea, ist 5, die kommt dieses Jahr in die Schule und mit meinem Großen, mit dem Nils, habe ich, bevor er eingeschult worden ist, eine Alpenüberquerung in Anführungszeichen gemacht. Und da bin ich mit ihm quasi nach dem Alpenhauptkamm, weil er soll ja noch Spaß haben am Radfahren in dem Alter, von Nauders aus am Reschen vorbei quasi zum Gardasee gefahren in 5 Tagen. Und mit der Familie, also mit der Kleinen, wollen wir das dieses Jahr wieder machen, wenn Corona es zulässt. Und ansonsten war für mich das größte Thema eigentlich Motivation von Kindern. Also wie kriege ich es hin, dass sein Wunsch, weil der kam von ihm, Papa, ich will mal einen Alpencross machen, weil er mich halt kennt als Guide auch und dass ich halt immer mal eine Woche weg bin. Und dann habe ich überlegt, gut, wie mache ich das und wie kriege ich das hin, dass er Bock auf Radfahren hat, was er sowieso eigentlich hat bis jetzt. Und wie hält man diese Laune hoch, wenn er ja noch nicht weiß, dass es da mehr als nur einmal hoch und runter geht.
Das heißt, die Erdehürde ist genommen, indem er sich selbst gewünscht hat. Bitte? Die erste Hürde ist also genommen, weil er sich das selbst gewünscht hat.
Ja, genau. Also der Wunsch war von ihm, das war ganz cool. Und wie gesagt, wir sind ja quasi nach dem Alpenhauptkamm gestartet, weil ich mir gedacht habe, wenn ich ihn da rüber schmeiß, dann hat er vielleicht nicht mehr so viel Bock, weil das kostet ihm einfach ein bisschen Körner. Und die hat er mit 6 noch nicht so. War jetzt so mein Gedanke dahinter.
Also ehrlich,
und
6 Jahren eine Alpenquerung. Also ich weiß nicht, ob ich das heute noch mal schon machen würde. Aber ist das nicht schon
eine
heftige Ansage?
Es kommt drauf an, wie du das fährst. Wenn ich jetzt mit Kunden als Guide fahre, dann fahre ich natürlich jeden Tag irgendeinen Gipfel hoch und wieder runter und einen Gipfel hoch und wieder runter. Mit dem Nils war es ja eigentlich so, er hat gewusst, ich fahre irgendwo los und ich komme am Gardasee an. Und das war die Aufgabe, die für ihn der Alpencross war. Und ich bin mit ihm jetzt nicht jeden Tag einen Gipfel hoch und runter, sondern wir waren einfach jeden Tag Radfahren. Und das war für ihn eine Alpenüberquerung, weil wir sind die Route quasi gefahren, die er von mir von der Karte schon kannte, wo wir uns vorher drüber unterhalten haben. Und ich habe jeden Tag so ein paar kleine Trails mit eingebaut, wo wir schon auch mal mit hochgefahren sind. Aber wir haben jetzt keine so krassen Höhenmeter gesammelt, sondern es ging für mich primär darum, dass er für sich selber einen Alpencross hatte, so wie er das quasi definiert, und dass er Bock hatte, jeden Tag Rad zu fahren und dann jeden Abend, wenn wir ankommen, mit einem Lachen quasi im Zelt einschläft oder wo auch immer wir halt gerade schlafen. Und da habe ich mich am Anfang ein bisschen eingelesen und ein Forum mit ein paar Leuten ausgetauscht und habe es dann einfach ausprobiert, indem ich ihm quasi fast alle Entscheidungen habe alleine treffen lassen und habe nur geguckt, dass es in einem gewissen Rahmen bleibt. Also Tagesdistanz, wann ist Pause, was essen wir in der Pause, wo schlafen wir, wie schlafen wir, das durfte er alles entscheiden, sowas ausgemacht. Und ich hätte quasi, oder ich habe nur eingegriffen, wenn es zu derbe geworden wäre, was aber ganz lustig war, weil auch Eis essen alleine ab dem 3. Tag nicht mehr so ganz cool war für ihn, weil er gemerkt hat, da ist die Kraft nicht mehr da, wir müssen mal von Eis irgendwie auf Kuchen und von Kuchen auf Nudeln umsteigen. Und dann so ab dem, ja, ich glaube, 2. oder 3. Tag haben wir ordentlich gegessen, so wie sich das gehört. Und am Anfang haben wir halt viel gegessen, was er wollte, und irgendwann hat er gecheckt, läuft nicht. Also da musste ich gar nicht eingreifen, das war so ein Lernprozess, der ziemlich schnell funktioniert hat.
Okay. Ich merk gerade, dass die Leitung bei manchen so ein bisschen dünn ist. Könnt ihr, die ihr in Rechten habt, heute nochmal auf den Record-Button drücken, damit ich nachher eine saubere Aufnahme habe von euch. Außer Tom, der kann's nicht heute.
Ich hab schon.
Sehr schön, danke euch. Okay, das heißt, also der erste Schritt gemacht, der Kurze will selber fahren, und der zweite Schritt, erfahrene Papa, der schon weiß, welche Strecken man am besten fahren kann. Aber was kann man da so mit... Was sagst du, wie alt war er das erste Mal, wie er mitgefahren ist?
Der Nils war, wo wir das erste Mal gefahren sind, also den Alpencross gemacht haben, 6 Jahre. Und wir sind gefahren im Schnitt zwischen, ich hab letztens erst nachgeguckt, zwischen 38 und 52 Kilometer am Tag.
38 und 52 ist ja schon eine Ansage in dem Alter eigentlich, ne?
Ja. Genau. Man muss ja bedenken, wir fahren den ganzen Tag, oder wir haben eigentlich den ganzen Tag Zeit, und wir können ja einen Haufen Pausen machen. Mhm. Und das Tempo bestimmt er. Und wenn es wirklich mal schwierig geworden wäre, aber das haben wir nur ein einziges Mal gemacht an unseren, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Pausentag, der anders ausgefallen ist wie geplant, da hatte ich ein Zugseil mit dabei, so ein Towie. Und ich hätte ihn quasi jederzeit ziehen können, wenn er keinen Bock mehr gehabt hätte. Mhm. Wobei er bestimmen konnte, was wir da, wie gesagt, tun. Also er hat unglaublich viel Verantwortung in seinen Augen gehabt und das, da ist er auch wirklich dran gewachsen. Das war ganz cool.
Sehr schön. Und das willst du jetzt wiederholen mit deiner kurzen.
Genau. Wir haben danach ein bisschen Zeit verstreichen lassen und ich habe mit ihm jetzt erstmal geredet, wie war es eigentlich für dich? Und jetzt vor kurzem haben wir uns wieder drüber unterhalten, weil er ja weiß, es geht bald wieder los. Und da habe ich ihn auch nochmal gefragt, wie war der Alpencross für dich? Was hat dir gefallen? Was hat dir weniger gefallen? Das fließt quasi alles so ein bisschen in die Planung ein und wir werden mit quasi Nils, Thea, meine Frau, die Katrin und ich starten und werden uns dann an bestimmten Punkten immer teilen, wo einmal ich und einmal die Katrin quasi mit der Thea die einfache Variante fährt und dann einmal der Nils halt entweder mit mir oder mit der Katrin dann die schwere Variante fährt und wir werden uns dann immer mittags oder immer wieder treffen zum Essen und natürlich auch da, wo wir hinwollen. So dass wir ungefähr die Hälfte vom Tag zusammenfahren und die Hälfte nicht. Da wird auch diesmal wahrscheinlich ein bisschen geschuttelt, weil der Kleine ein bisschen Trails fahren möchte. genau.
Das heißt, man macht ein ganzes Familienevent jetzt draus. Also jetzt sind die nur zu zweit und jetzt, weil beide Kinder jetzt auch mitfahren, auch die Frau mit und alle unterwegs. Mhm.
Genau. Wird ein bisschen schwierig, weil der Nils hatte bei unserer ersten Tour vorne an seinem Lenker seinen Schlafsack selber mit dran und den Rest hatte ich am Rad mit allen möglichen Taschen, da bin ich mit meinem Grappler noch gefahren und jetzt haben wir quasi für zwei Kinder fast mit dabei und zwei Erwachsene, das wird ein bisschen schwierig organisatorisch, das ist halt für uns Neuland, weil auf einmal viel mehr mit muss auf den ersten Blick und jetzt sind wir gerade dabei, so ein bisschen auszusortieren, auf was können wir denn verzichten und dann wollen wir es so verteilen, dass quasi immer einmal einer Trails fahren kann und der andere halt so ein bisschen gemächlicher
fährt. Ah, okay, das heißt so ein bisschen neigungsbezogen auch, okay. Aber die macht das auch wirklich dann auch mit Zelt, Schlafsack und nicht Hüttentour?
Genau, also ich hatte auch beim ersten Mal ein großes Zwo-Mann-Zelt mit dabei, wo Nils und ich genug Platz zum Schlafen drin hatten und wir hatten eine große Apsis, da waren die ganzen Packtaschen und was halt nicht draußen liegen sollte drin. Das haben wir auch diesmal wieder mit dabei und wir werden uns noch ein zweites Zelt besorgen, dass wir einfach genug Platz haben. Ein großes Viermann-Zelt wollten wir nicht, weil die Kinder auch mal gesagt haben, oh, sie würden gerne alleine im Zelt schlafen. Ob es dann so ist, wir werden sehen.
Wenn die Geräusche draußen kommen, da haben wir schon mal drüber gesprochen, Geräusche im Wald.
Ne? Ja, genau. aber die Option gibt's und wenn sie es wollen, können sie es machen. Und bei unserer ersten Tour war es aber auch so, am ersten Tag sind wir im Regen losgefahren, Nils und ich, hat ihm aber tierisch Spaß gemacht, weil vom Reschen aus bis gefühlt Klurns, ich glaube das sind, lass es 30 Kilometer sein oder so, ich habe es jetzt gerade nicht so ganz im Kopf, geht's gefühlt nur bergab, also das haben wir im Regen auf Asphalt und Schotter eigentlich nur runtergesaust und das fand er ziemlich cool, jetzt so mit Nachgang sagt, mein Arsch war nass, war nicht so cool. In dem Moment hat er auf jeden Fall gejauchzt und die ungefähr gefühlt 25 Eispausen an dem Tag, obwohl es geregnet hat, er war glücklich, ja.
Okay.
Und
das heißt, wenn es einmal gemacht hat, dann will er es nochmal machen.
Genau, also der ist auf jeden Fall heiß und die Kleine auch und jetzt müssen wir mal gucken, wie kriegt man das alles gebacken. Ach genau, auf was ich hinaus wollte ist, am ersten Tag haben wir dadurch im Hotel geschlafen, weil ich dem Nils das nicht zumuten wollte, am nächsten Tag so in glamme Klamotten wieder reinzugehen und da haben wir dann quasi in dem Hotel, das auf dem Weg war, uns ein Zimmerchen genommen, die Klamotten getrocknet und dann waren wir am nächsten Tag, die nächsten zwei wieder mit dem Zelt unterwegs und so, haben wir uns vorgearbeitet bis zum Ziel.
Ah okay, das heißt, das waren dann 3 Tage ungefähr, wo ihr unterwegs wart?
Nee, 5 Tage waren wir
unterwegs. Okay, 5, okay.
Genau.
Sehr schön. Fahren denn deine Kids so schon regelmäßig Fahrrad? Irgendwie Kindergarten, Schule oder sind die so das tägliche Wind- und Wetterfahrrad irgendwie gewohnt?
Jein. Also sie fahren schon oft. Der Nils im Moment zwar hauptsächlich Mountainbike, wobei er sich jetzt ein Gravelbike gewünscht hat, das ist ganz witzig.
Vorbild.
Der ist genauso wie der ist jetzt schon seit 2-3 Jahren in einem Mountainbike-Verein hier bei uns in der Gegend und meine Kleine seit letztem Jahr. Jetzt mit Corona war sie leider nur 2-3 Mal mit dabei, dann ging es ja nicht mehr. Und die fahren, außer bei strömenden Regen und bei extremen Wetterverhältnissen, eigentlich immer. Von daher ist es der Nils auf jeden Fall gewohnt, auch sich mal ja, sag ich mal, auf dem Rad zu bewegen, wenn jetzt nicht die Sonne mit 30 Grad knallt. Und ansonsten bin ich mit dem Nils ziemlich viel mit dem Rad unterwegs. Also der hat wirklich Bock. Und wenn es regnet, dann ziehen wir eine Regenjacke an. Und jetzt für meinen Neffen zum Beispiel habe ich einen Fulli gekauft, der hat sich eins gewünscht. Und das hat der Nils jetzt eingeweiht. Und nachdem er von oben bis unten mit Schlamm voll war und das Rad auch, hat er gemeint, jetzt ist es ein richtiges Fahrrad. Also der Nils fährt bei Wind und Wetter mit mir. Und wir gehen regelmäßig laufen, meine Frau und ich, und da sind die Kids mit dem Rad mit dabei und da ist es auch manchmal regnerisch, also ist nicht neu.
Das heißt, die sind an Bewegung gewöhnt.
Genau, wir leben draußen.
Man kann ja, also ich will jetzt nicht von Training sprechen, aber sie sind, wie du sagst, sie sind es gewohnt und haben da eine Prägung oder auch entsprechende Vorbilder und natürlich auch die Möglichkeiten. Ich glaube, wenn man Kindern fördert, halt auch mit solchen Möglichkeiten wie Vereinen oder die da machen lässt und entsprechend auch Material hat, was nicht irgendwie unheimlich schwer und aus dem Baumarkt ist, dann haben die da, glaube ich, auch Freude dran.
Genau, also die beste Motivation für Kinder, finde ich überhaupt, damit die aufs Rad steigen, ist, wenn du es selber vormachst. Also die kennen halt mich auf dem Rad, die kennen meine Frau auf dem Rad und das ist schon die erste Motivation gewesen, dass sie gesagt haben, natürlich, der beste Kindergartenkumpel ist auch irgendwann Rad gefahren und dann spätestens dann war er selber auf dem Rad. Aber nur durch Vormachen machen es die Kinder natürlich auch mit. Wir zwingen sie nicht dazu, weil wir wollen, dass, wenn wir zusammen draußen sind und auf dem Rad sind oder Sport machen, dass es den Kindern Spaß macht, weil nur was Spaß macht, wird positiv verknüpft im Kopf. Und wenn sie mal nicht mit raus wollen, dann ja, dann gehen sie halt nicht mit raus.
Genau. Genau, dann halt nicht zwingen, ne? Sonst
genau.
Klingt schon spaßig bei dir auf jeden Fall. Ist das bei dir, Rolf, ist das ähnlich gewesen bei dir?
Nicht ganz so. Albergruß ist bei mir viel, viel später gekommen, da waren meine Kinder schon groß. Wir haben ganz früher angefangen mit, sind die Kinder in der Anhänger, sind wir mit den Kindern gefahren und haben da praktisch immer Grillplätze angefahren. Das war so sonntags unser Ausspannen, dass wir einfach mit den Kindern raus in die Natur und wir spüren sie nicht weit, die Natur. aber dass wir halt einfach, meine Frau und ich sind gern Radfahrer und dann haben wir einfach gesagt, wie bringen wir die Kinder mit und dann haben wir uns für einen Anhänger entschieden und haben da auch mal eine Tour gemacht von der Neckarquelle wieder zurück nach Besigheim. Das war halt 4 Tage im Zelt. Einen Tag davor hat es geregnet. Aber die Kinder hat Spaß gemacht. Und wo dann die rausgewachsen sind aus dem Anhänger, haben wir halt noch Halbtagestouren, Tagestouren, wo eben auch der gleiche Fokus war, eben Spielplatz, Grillen und maximal 1 bis 2 Stunden hin und auch wieder so zurück. Damals sind die halt auch, die Fahrräder waren einfach nicht leicht. Das hat noch keine solche Fahrräder gegeben, wie es jetzt gerade im Moment. Die leichte Aluräder für Kinder, das waren halt einfach sackschwere Teile. Und dann waren die mit 1-2 Stunden Fahrer schon bedient. Noch später haben wir dann so kleine Radtouristikfahrten gemacht. Das war für die Kinder auch, da sind wir dann auch länger gefahren, weil wenn da immer wieder was kommt, wo es was zum Festspannen gibt oder man einen Stempel braucht oder sowas, so haben wir das beim Wandern genauso gehabt. Da sind wir so bei Wanderveranstaltungen, wo man so ein Stempelheft vorlegen hat müssen, immer bei gewissen Stationen anlaufen, hat es eine rote Wurst gegeben und einen Stempel. Und was zu trinken, das hat die Kinder einfach Spaß gemacht und dann ist man da auch ganze Tage unterwegs gewesen. Dann, wo sie Teenager waren, haben die leider den Spaß verloren am Radfahren, habe ich das alles selber fahren müssen. Ich armer. vielleicht habe ich es zu der Zeit auch übertrieben mit dem Radfahren. Kann auch sein, dass ich da auch mit Schuldtragen habe, dass die Kinder keine Lust mehr gehabt haben. Ist möglich. Aber jetzt sind ja Enkel da und wo der Maurice 13 Jahre war, das war vor 2 Jahren, haben wir unseren ersten Overnighter gemacht. Das ist zwar nicht von Maurice auf seiner Mischte gewachsen, so wie beim Ralf, sondern ich habe da gefragt, Maurice, hattest du mal Lust? Dann fahren wir ein Stückchen und so, haben die Strecke erklärt und dass es nicht so weit rauf geht, aber nachher ist doch ihm fast zu weit raufgegangen, obwohl es bei uns natürlich ganz andere Berge sind, wie natürlich beim Ralf, also Aber der Maurice ist halt auch nicht gewohnt gewesen, muss man auch sagen. Wir sind, glaube ich, 3 oder 4 Stunden sind wir gefahren und dann waren wir dort. Und dann war das halt zu der Zeit, wo man nicht grillen hat können. Dann haben wir einen Platz gesucht, wo wir grillen können. Und das war einfach nicht möglich, weil alle Grillstellen gesperrt waren wegen Brandgefahr.
So, ja, Sommer, ja, genau.
Genau. Dann habe ich noch gewusst, ach, dort am See ist ein kleiner Kiosk, wo es auch was zum Essen gibt. Dann sind wir dorthin, haben was gegessen und sind dann wieder zurück an unseren Schlafplatz, den wo ich rausgesucht habe als Schlafplatz, sind dort dann genächtigt, am nächsten Tag aufgestanden, wieder zusammengepackt und beim Bäcker gefrühstückt. Also so ein richtiger Overnighter, wie wenn ich es selber auch machen würde, mit allem drum und dran. Und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Dazwischen natürlich auch beim Nachhausefahren Eis essen. Ja, was halt die Kinder auch, was für die Kinder wichtig ist.
Muss man nutzen, ja.
Und Spaß macht, genau.
Und wie war sein Resümee? Was hat er gesagt, zusammenfassend? Hat er gesagt, will er nochmal unbedingt?
Also, oder? Ganz kurz drauf hat er gesagt, jawohl, das machen wir wieder. Aber dann ist halt doch bis letztes Jahr immer wieder war was dazwischen. Gut, er spielt Fußball. Also er ist halt auch immer mit seinen Eltern zum Fußball und so weiter unterwegs gewesen. Und aber letztes Jahr haben wir wieder einen gemacht, einen Overnighter. Da war dann mein anderer Sohn mit seine Kinder dabei. Also der Maurice war dann 14 und Felix war 5 und die Emma war 3. Und da die Emma selber hat fahren wollen, habe ich gesagt, okay, suchen wir ganz kurze Strecke. Und ich habe einen Grillplatz gefunden mit so einem kleinen Unterstand, wo ich gedacht habe, da passen wir alle rein. So war es dann auch zum Nächtigen. Und das ist ungefähr 6 Kilometer weg gewesen. Und für die 6 Kilometer Fahrt haben wir trotzdem, ich glaube, außerhalb 2 Stunden braucht, weil halt der Felix ist alles selber gefahren, die immer zum Teil, da hat man sie wieder ran machen müssen an der Vater, also an meinen Sohn. Mhm. Der hat so einen Nachläufer, wo man ins Kinderrad ranschrauben hat können. Das dauert natürlich alles ein bisschen. Aber ich glaube 1,5 Stunden oder 2 Stunden, ich weiß es nämlich ganz genau, waren wir dann auf dem Platz und dann haben wir zuerst mal Holz gesucht und das war ganz interessant, weil jeder hat von mir ein Taschenmesser gekriegt. Auch die Emma, die hat dann auch schnitzen dürfen und hab meine Säge dabei gehabt, mein Beil und dann haben die Kinder praktisch Feuerholz gesucht und der Maurice hat mit dem Beil kleinhacken dürfen und so. Das war schon dann interessant, glaube ich, für die Kinder auch.
Da muss man was bieten, Feuer, ne, ein Event draus
machen. Und dann Feuer gemacht und grillt und dann, aber da war ja so, letztes Jahr war so eine Wespenplage. Dann haben wir da also nicht lang ausgehalten und es hat dann auch kurz nach der Dämmerung hat es dann angefangen zu regnen. Zwar nur ganz, ganz kurz, aber das war dann das Zeichen, jetzt geht's ins Bett. Und dann haben wir da uns in die Schlafsäcke verkrochen und haben dann dort genächtigt. Und am nächsten Tag hat es Rühreier gegeben, also auch wieder Feuerholzsuche. Es hat nur ganz kurz geregnet nachts, ich glaube eine Stunde oder maximal. Also es war morgens schon wieder alles trocken. Und dann haben wir wieder Feuerholz gesucht und dann Rühreier habe ich denen gemacht. Und dann sind wir daheim zugelt. Auch wieder so circa, weil da ist mehr Bergabgang heim zu uns. Da waren wir knapp eine Stunde, waren wir daheim. Und dann habe ich dann, wo wir zu Hause war, alles auspackt habe dann den Felix gefragt, Felix und, wie sieht's aus, machen wir das wieder? Dann habe ich gesagt, Opa, das war klasse, aber nächstes Mal nehmen wir das Auto. Oh, wir haben jetzt wieder, Gespräche gehabt, wo ich gesagt, mit meinem Sohn waren wir beim Essen zusammengesessen und habe ich gesagt, ja, ich mache da wieder einen Overnighter und dann haben wir halt einen Felix gefragt und machen wir das wieder und er sagt, oh ja, das machen wir wieder und dann hat die immer auch, ah ja, Opa, dann nimmst du wieder dein großes Fahrrad, also ich bin mit dem Lasterrad gefahren, die Strecke, weil das gleiche Problem, wie der Ralf jetzt hat, wo bringe ich das ganze Zeug unter? Bei den Kindern kann man ja nichts hinmachen. Und dann habe ich einfach das Lasterrad genommen und habe das vollgepackt und dann war da alles drin, das Zelt und alles Mögliche. Meine,
ja. Und auf die Entfernung ist das jetzt nicht die Aufgabe gewesen für dich, ne?
Genau. Das war kein Thema.
Aber wir haben schon
zusammengepackt und das wollen wir jetzt wieder machen. Also wenn das Wetter, ja, muss im Sommer sein, sonst jetzt um die Jahreszeit macht es keinen Sinn, mit den Kindern irgendwas zu unternehmen. Da fehlt das Material und das muss warm sein. Dann macht es auch Spaß.
Also bei dem Wetter muss man sich gerade selber motivieren.
Und ich habe auch schon gesagt, ich habe einen anderen Grillplatz, der ist ein bisschen weiter weg. Da werden wir dann auch ein bisschen länger fahren. Aber die Emma ist jetzt ein Jahr älter und der Felix geht in die Schule. Also das muss jetzt schon gehen. Aber man darf den natürlich nicht überfordern, weil sonst ist es natürlich gleich aus, ist klar.
Das ist richtig.
Naja.
Okay, das heißt.
Aber da freue ich mich auch schon wieder drauf, wenn das.
Mhm. Naja. Das heißt, egal ob Alpenquerung oder mal 3-4 Kilometer zur nächsten Grillhütte, wo man auch übernachten kann, ja. Die Kinder haben an allen Spaß. Hauptsache, die bewegen sich draußen und man hat, was du eben so beiläufig gesagt hast, ist, glaube ich, auch wichtig, das richtige Material. Ne? Also wenn da so ein klappriges Rad, mit dem die kaum um den Block kommen, mit dem willst du auch nicht in ein paar Stunden unterwegs sein. Das macht ihnen auch keinen Spaß, ne?
Das ist dann heute, die Felix und die Emma, die haben natürlich Räder, die wiegen nicht einmal die Hälfte von denen, was damals, also die Generation vorher benutzt hat. Mhm. Die neue Alu-Räder, wo halt nichts dran ist, die wiegen nichts. Mhm. Also das ist einfach so, das ist wirklich top.
Ja, und wenn du überlegst im Verhältnis, ne? Also ich habe es auch von jemandem gehört, der sagte, komm, wenn das Rad schon die Hälfte wiegt von dem, der da drauf sitzt, dann überleg mal, wie schwer du bist und überleg mal, du müsstest jetzt 50 Kilo Bike hier bewegen, ne?
Genau, die sind ja nicht wesentlich leichter wie das von der Erwachsene, also die Räder, wenn sie überhaupt, also die, ja, war halt so.
Und was auch ein großer Unterschied noch ist, finde ich, ist, wenn man sich die heutigen Räder anschaut, die für Kinder erhältlich sind, dann haben die auch mal einen vernünftigen Berggang. Also, dass die auch einen Berg mal hochfahren können, der mehr als 2% Steigung hat.
Ja.
Wie ist das eigentlich mit den Kids? Also ich habe jetzt auch von jemand anderem schon gehört, der sagt, komm, also im Kurzen ist es eigentlich total egal, der schaltet eigentlich gar nicht. Ich muss ihm sagen, hör mal, schalt mal von ersten in den dritten Gang, weil mehr hat er nicht. Aber denen ist das total Wurst. Die haben noch nicht so das Gefühl gehabt, so richtig dafür, dass man schalten kann und welche Auswirkungen das hat.
Also ich mache bei uns im Mountainbike-Verein ab und zu auch im Training mit oder habe früher viel mehr mitgemacht. Und da ist es wirklich so, dass man auch in der Trainingslehre, ich glaube 11 oder 12 Jahre ist so, dass in den Lehrbüchern zumindest so die Grenze, wo die Kinder verstehen, das ist eine Schaltung und die kann ich selbstständig bedienen. Ja. Und da kommt ein Berg und dann muss ich langsamer und da geht's bergab, da kann ich einen dickeren Gang nehmen. Also diese Schaltlogik, es ist cool, wenn ein Kind mit 6 Jahren eine 12-fach Igel-Schaltung am Rad hat, aber es wird diese Schaltung nicht nutzen, weil die Schaltlogik einfach fehlt. Also das Verständnis, was ist das für ein Ding, wie funktioniert das und vor allem, wann muss ich selber machen? Ich sehe es bei meiner Kleinen jetzt. Heute war ich mit meiner Frau laufen und die Kinder waren mit dem Rad mit dabei und dann fährt die neben mir und sagt, komm Papa, Wettrennen, und dann mache ich hier einen Affen und laufe hier mal Vollgas und die Kleine ist neben mir die absolute Nähmaschine, weil sie einfach nur im zweiten Gang ist oder so. Also da muss man dann schon sagen, hör mal zu, du kannst schwerer und dann weiß ich auch genau, was sie macht. Also was sie machen muss, aber von alleine das Verständnis, das kommt jetzt bei meinem Großen, merke ich so langsam, okay, der checkt das immer besser. Da klappt das mittlerweile schon echt gut.
Okay.
Aber so, wenn sie wirklich noch ein bisschen jünger sind, dann brauchen sie manchmal Unterstützung oder bei manchen billigen Rädern, die nicht so toll sind, ist diese Grip Shift, da fehlt oft die Kraft in der Hand. Mhm. Deswegen habe ich die alle umgebaut auf einen guten, leichten Daumenschalthebel. Mhm. Da kommen die Kids doch deutlich leichter mit, wobei, wenn die jetzt viele Gänge nacheinander durchschalten müssen, auch da merke ich bei meiner Kleinen, da fehlt dann irgendwann die Kraft, aber mei, da kann man halten, ein bisschen unterstützen und dann geht das schon.
Brauchen die eine 10-11-fach? Ich glaube nicht, oder?
Das ist eine gute Frage.
Gibt's überhaupt nicht im Bereich für die Räder. Das ist ja alles so, ich sag mal, von der Größe alles auch ein bisschen kleiner. Da stelle ich mir jetzt vor, einfach gesagt, die haben auch so eine, was weiß ich, eine 8- oder 9-Gang-Schaltung mit maximal, ne?
Also der Felix hat 6.
Ja, okay.
Ja. Der Felix hat 6
Gänge.
Mit 6 Jahre. Und die EMA mit 4 hat noch keine Schaltung. Weil das genau, also die, macht kein, wie du siehst, macht keinen Sinn. Also die fährt halt ihr genau, Tempo
die,
und gut.
Die Thea mit ihren 6 Jahren hat jetzt auch, boah, ich müsste lügen, entweder 6 oder 7 Gänge. Und eigentlich auch nur deswegen, weil ich dieses alte Schaltwerk, wo da dran war, so ein Shimano Turny, gefühlt 8 Kilo schwer, habe ich runtergemacht und ich habe an allen Kinderrädern, die unter 24 Zoll sind, alte Rennradschaltwerke, die alten 600er oder 105er Schaltwerke, die kannst du mit diesen 6-7-fach Kassetten gut kombinieren und mit dem Daumenschalthebel und die sind vor allem ziemlich kurz vom Schaltwerk, also die hängen nicht so weit runter und mehr Gänge braucht die kleine Frau im Moment noch nicht und das Rad fällt halt öfters auch mal hin oder wird einfach mal hingeschmissen.
Hab ich auch gerade gedacht, ja, das muss ja auch ein bisschen robust sein, ne?
Genau, und wo ich mit dem Nils jetzt quasi Richtung Gardasee gefahren bin, hat er sein 24-Zoll-Rad schon gehabt und das war das erste Rad, wo wir wirklich geguckt haben, also explizit drauf einmal, es soll leicht sein, es soll gut funktionieren, haltbar sein und da habe ich eine 10-fach-Schaltgruppe drauf, ich glaube, das war eine X9 mit einem langen Käfig und eine große Kassette und dann ging das. Und die ganzen Räder, die jetzt so danach kommen, jetzt haben wir ja ein 26 Zoll Fully und ein gutes Hardtail, da ist die Schaltungsfrage schon eine andere, aber mei, das ist, hat auch natürlich auch was mit dem Geldbeutel mit zu tun.
Das stimmt.
Aber ich glaube, jetzt im Moment so macht Sinn.
Der Maurice ist den ersten Overnighter, da habe ich Stahlrad, 26 Zoll Stahlrad von meiner Cousine, habe ich das bekommen, weil die hat sich ein neues gekauft, dann habe ich gesagt, was machst du mit dem? Ich schmeiße weg, das ist rostig und so, nein, das ist ein bisschen aufpoliert. Und da habe ich meine 10-fach XO-Schaltung hingemacht und hinter mit 11,42 und vorne habe ich 30er Kettelblatt, da ist der halt überall aufgekommen. Also das ist und war für den wunderbar zum Fahren. Und jetzt hat er einen Carbonrahmen. Den habe ich aber ganz günstig von einer Bekannte bekommen. Ich habe mein XT Mountainbike von 11-fach auf 12-fach umgerüstet und habe halt die Gruppe hingemacht bei dem. Ist natürlich für einen 14-Jährigen, finde ich, ja, aber das ist halt so.
Schon.
Ist halt schon gerätetzle, aber ist immer noch günstiger, wie wenn ich alles gekauft hätte.
Das stimmt. Ja. Alles, was vorhanden ist, soll man nutzen, ja.
Ich kann es halt. Was auch, das muss man auch immer sagen, ich kann es halt auch schrauben. Also, das ist immer so leicht gesagt, das macht man so und so. Das ist wie bei dir, Ralf. Mhm. Nicht jeder hat Rennradgruppe alte daheim rumfahren, wo man das Schaltwerk benutzen kann. Aber das macht absolut Sinn, das so leicht zu machen, wie es nur irgendwie geht. Man tut die Kinder einfach dann, das macht einfach viel mehr Spaß.
Ja, also es ist wirklich krass zu sehen. Das 20 Zoll Rad, wo mein Kleiner hatte, war ein Ticken schwerer wie sein 24 Zoll Rad, das er dann danach bekommen hat. Mhm, ja. Und das war gigantisch zu sehen, wie er direkt gemerkt hat, boah, das ist leichter, das geht schneller voran und er kommt damit viel besser zurecht. Ich will ja auch nicht mit dem sackschweren Rad fahren und in den Möglichkeiten, die man hat, finanziell oder wenn man selber macht, auch technisch, ist meine Empfehlung wirklich, wie du es auch sagst, Rolf, so leicht wie möglich. Ja. Und dann haben die Kinder auch deutlich mehr Spaß am Radfahren, als wie wenn sie ja einen 20-Kilo-Bock unterm Arsch haben.
Ja, klar.
Okay. Den dann, Spaß dann geht's für die Kurzen. Ich glaube, da ist ja Tom noch am Kratzen so ein bisschen, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob der Zug da abgefahren ist.
Ich auch alles selber fahren.
Ja, vielleicht bin ich auch ein abschreckendes Beispiel hier in der Familie mit diesem extremen Fahren, aber jedes Kind ist halt anders und ich meine, klar, ich habe es auch versucht mit meinem Sohn, der ist jetzt 15. Vor 2 oder 3 Jahren haben wir versucht, mal so ein gemeinsames Vater-Sohn-Wochenende zu machen. Hatten wir uns vorgenommen. Wunderbar. Und sollte auch so ein bisschen Radfahren mit dabei sein. Und wie ihr vorhin schon gesagt habt, man muss die Kinder auch immer so ein bisschen locken, ne, damit sie Spaß dabei haben. Und mein Sohn, der ist ganz fixiert so auf Flugzeuge, der liebt Flugzeuge ohne Ende, der kennt sich damit aus, der guckt am Himmel und sagt, die Maschine fliegt von da nach da und kommt von da und ist unfassbar. Und da war dann der Plan, dass wir nach Frankfurt fahren. Klar, ein großer Flughafen. Wir haben da uns in einem Hotel einquartiert und ich wusste aber, es gibt um den Flughafen herum wunderbare Radwege. Und so haben wir dann eins mit dem anderen verbunden. Das war, haben wir dann so eine lockere Tagestour gemacht von, weiß nicht, ich sag mal vielleicht 35, 40 Kilometern. So genau weiß ich das nicht mehr. Aber das Schöne war, dass es ringsherum überall immer wieder was Neues zu entdecken gab. Immer eine ganz andere, neue Perspektive hatte er auf die Flugzeuge, beim Start, bei der Landung. Es gibt ja auch so ein paar Aussichtspunkte ringsherum. Fand er dann ganz, ganz spannend. Ich meine, wir sind natürlich nicht schnell gefahren, weil wir immer anhalten mussten.
Flugzeuge gucken.
Genau, Flugzeuge gucken. Aber war dann halt auch schön. Ne? Hinterm Flughafen ist da so ein nettes, bekanntes Wäldchen. Ja. Da sind wir durch. Und da gab es halt auch viel zu entdecken. Ne? Da war ein Ameisenhaufen, riesengroßer. Und da musste erstmal geguckt werden. Und solche Geschichten. Oder auch, da ist irgendwo auch ein Zeppelin-Museum. Soweit ich weiß, sind wir da vorbei und die hatten aber zu an dem Tag. Und also es war eine wunderbare Tagestour. Er hatte richtig Spaß und die Kilometer sind dann da auch gar nicht so ins Gewicht gefallen. Er war zwar abends platt, aber das war halt unheimlich interessant, ne? Für ihn und für mich natürlich auch. Man ist ja selber immer so ein bisschen auf Flugzeuge, ist ja doch schon ganz nett. Ist schon immer beeindruckend, wenn große Maschinen abheben können, einfach so. Und also das war dann halt ein gelungenes Wochenende und ich hatte eigentlich gehofft, da bleibt so ein bisschen was hängen und ist halt nicht so der Fall gewesen, aber man darf Kinder halt auch nicht dazu zwingen.
Ne? Ja, da kann man eher abschrecken. Kommt ja vielleicht später genau. Noch was, ne?
Ja, wie gesagt, ich habe früher auch Fußball gespielt als Kind und Radfahren kam erst nach meiner Fußballkarriere. Und ich hätte auch nie gedacht, dass das dann so losgeht. Ne? Aber wichtig ist für mich, dass die Kinder, egal ob man jetzt halt so eine 3-4-Tagestour macht oder einfach nur eine einfache Tour um den Block, dass die für Kinder einfach interessant ist, dass die Abwechslung haben, dass die einfach Spaß dran haben. Das ist das Wichtigste. Und wenn man die unter Druck setzt, dann hat man sowieso nichts gewonnen. Die Ablehnung ist dann garantiert zu groß und für die nächsten Jahre ist dann vorbei. Aber so kann man halt auch kleine Geschichten ganz groß feiern, finde ich. Also vielleicht kommt es bei meinem Sohn ja auch irgendwann nochmal, dass er sagt, Papa, immer, du fährst ja doch coole Sachen, ich will mal mitfahren, aber ich glaube, das ist noch Zukunftsmusik.
Okay. Gut, die Frau hast du ja schon mal gefangen jetzt mit Grebbel, ne? Die hast du jetzt auch schon mal gefangen, also.
Die konnte ich anfixen, tatsächlich. Siehste? Ich konnte es nicht glauben.
Siehste, also Kids und Family war das Thema heute, deswegen.
Ja, ne? Also wenn ich das mal kurz erklären soll, ist einfach, meine Frau sieht ja, was ich mache, was ich tue, ob ich jetzt meine Touren mache oder mit meiner Bloggerei, was dabei halt so ein bisschen rumkommt, wenn man kennenlernt. Und sie war ja immer so ein bisschen involviert. Wenn ich mal irgendwas organisiert brauchte, hat sie immer mitgeholfen, sei es bei der Night of the 100 Miles oder ist egal, organisatorisch. Sie hat mich irgendwo mal abgeholt, schon öfters. Solche Geschichten hat sie immer gemacht. Und irgendwann, letzten Sommer, kam dann doch so, eigentlich ist das ja doch schon irgendwie cool. Und ja, wenn du da Spaß dran hast, ich habe absolut nichts dagegen, dann hol dir was Vernünftiges und dann können wir auch halt zusammen mal fahren. Dass sie dann nicht direkt so fährt wie ich, das ist ganz klar, kann ich auch nicht erwarten. Ich habe ja auch angefangen wie so ein, ja, ne?
Haben wir alle
mal, genau. Ja, okay. Wie wir alle.
So, ist ja bekannt, ne?
Wie alle, genau. Eben. Und dann hat sie sich ein Fahrrad bestellt, hat, glaube ich, 2 Tage jetzt sogar vor Weihnachten noch bekommen. Und ja, jetzt geht's halt auf kleine Touren erstmal, ne? So 30, 40, 50 Kilometer unterwegs baue ich dann halt immer so ein paar nette Stops ein, ob es eine Tankstelle ist, Bäckerei, wo man einfach mal so einen Kaffee trinken kann. So, dass man halt einfach so ein bisschen zusammen die Zeit genießen kann. Das so, klar, dass ich dadurch keinen Trainingseffekt habe, ist klar, aber darum geht's ja halt dann auch gar nicht, sondern einfach dieses gemeinsame Erlebnis auf dem Rad. Ne? Und das ist halt immer so, jetzt kommen so die Fragen, ja, was machst du denn am Wochenende? Hast du da nicht Lust mit mir? Und ja, ich meine, irgendwann habe ich gesagt, muss sie auch mal ein bisschen raus aus ihrer Komfortzone, weil da geht noch mehr. Also wenn ich das ist halt immer schwierig. Also wenn ich bergab permanent auf der Bremse stehe, dann vergeht auch mir der Spaß. Ja. Also da muss man irgendwann mal sagen, okay, jetzt beiße ich mich mal da durch. Geh mal so ein bisschen raus aus meiner Komfortzone, weil ich habe zu ihr gesagt, Angst ist die größte Hemmnis und die brauchst du nicht zu haben. Und wir hatten letztens eine Tour gemacht bei Haltern am See. Da ist ein altes Bundeswehrgebiet geöffnet worden. Zumindest die Asphaltstraße dürfen Radfahrer und Fußgänger jetzt durchfahren. Richtig. Und da ist halt absolut kein Verkehr. Mhm. Und da ist eine Abfahrt, die ist richtig schön lang und man kann wirklich super weit gucken. Und da habe ich gesagt, einfach mal rollen lassen. Einfach mal rollen lassen, hier kann nichts passieren. Der Asphalt ist super, um einfach mal zu gucken, wie ist das Gefühl überhaupt. So, und das hat sie auch gemacht. Und ich glaube, damit konnte ich sie so ein bisschen locken. Hatte sie doch so ein bisschen das Grinsen im Gesicht. Also, ja, ich bin dran. Ne?
Das muss ich mir merken, weil das gleiche Problem haben wir ab und zu auch, meine Frau und ich. Okay. Die fährt richtig stark und bergab, puh.
Ja, also ich bin immer ganz
überrascht. Da ist der Nils dann immer genervt.
Also ich bin überrascht davon, also am Berg gibt sie nicht auf. Da steigt sie nie ab, nie. Sie kurbelt da ihr Tempo hoch, aber da ziehe ich dann doch den Hut, wo ich sage, oh, okay. Da soll sie ihr Tempo fahren, ist gar keine Frage, aber das finde ich schon richtig, dass sie dann die Motivation hat zu sagen, ich steige nicht ab, ich mache mein Tempo, fahre da hoch und kurz später, aber ja gut. Ja, und alles andere kommt. Das ist ja noch relativ frisch. Das Fahrrad ist ja auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, erstmal im Unterlenker zu gehen. Das wird noch ein bisschen dauern, glaube ich. Aber prinzipiell, also die Lust ist da ihrerseits, sich darauf einzulassen. Ja, und das war, ja, wir zeigen. Also sie sagte irgendwann Ende letzten Jahres, nächstes Mal Raffas Festiv möchte sie gerne fahren. Sag ich, ja, dann fangen wir an zu trainieren.
100 ist eine Ansage.
Cool. Ich bin gespannt.
Okay, das ist eine Ansage. Uwe, können wir da mitreden?
Ein bisschen, also so von Hören sagen, also was ich mir so dachte, das hat auch mal ein Bekannter von mir erzählt, da aus der Rennradgruppe in Nürnberg, dass sein Sohn hat halt auch ein bisschen besseres Fahrrad. Also wenn ich jetzt gerade so die Aufbauten jetzt von den anderen gehört habe, was die Kinder da so fahren, und da hat sein Sohn hat das Problem, dass seine Kumpels mit ihm kein Fahrrad fahren wollen, weil die halt alle einfacheres Material haben und der halt immer viel zu schnell und viel zu gut ist, weil sein Fahrrad besser ist. Also das kann auch passieren.
Okay,
das ist nee, schade. Ansonsten ich habe letzten Sommer mit meinem Patenkind, zu der Zeit 11, genau, auch ein paar Tagestouren gemacht, als sie zu Besuch war. Ich war da auch erstaunt. Also sie ist halt auch Fahrradfahren gewohnt von den Eltern und auch in der Umgebung wohnen, der Schweiz. Also da geht nichts ohne Hügel. Und da hatten wir auch nette Tagestouren gemacht, ja auch so 40, 50 Kilometer. Zur Belohnung gab es dann auch mal irgendwie ein bisschen Shoppen bei DM und so. Also da konnte sie sich austoben und ja, und Eisdiele war natürlich auch immer drin. Nicht nur für sie, auch für mich. Ich war ja eigentlich immer nur von Eisdiele zu Eisdiele. Und von daher war das echt cool. Also auch klar, gemütliches Tempo, aber irgendwie groß Pausen, außer mal an der Steigung oder so, haben wir auch nicht gebraucht. Dann haben wir echt schöne Touren gemacht. Auch Feldwaldwiese war ich auch überrascht, wie gut sie auf schlechtem Untergrund schon klarkommt, weil sie es aber auch von zu Hause kennt und zu Hause Mountainbike fährt und auch mal halt losen Untergrund schon kennt. Also da war ich auch positiv überrascht, dass eben Kinder in dem Alter auch wirklich schon so gutes Bike-Handling, Bike-Gefühl haben und auch Höhenmeter gut schaffen.
Sehr schön. Okay. Geschichten. Ich glaube, es wird Zeit. Ich muss euch mal in den Keller schicken, ein Bier holen. Oder einen Lemberger holen. Der Rolf holt sich einen Lemberger. Der Rest geht mal kurz in den Keller und ein Bier holen. Ich muss mal gerade eben an der Aufnahme was schrauben. Und wir hören uns gleich wieder. So, jetzt ist die Crew in den Keller gegangen und darf sich erstmal mit Bier und Wein versorgen. Solange darf ich unseren Werbeblock einblenden. Denn unser heutiger Podcast, dieser wird präsentiert von Athletic Greens, dem täglichen All-in-One-Drink zur Unterstützung der Gesundheit und maximaler Performance. Sogar bei einer ausgewogenen Ernährung ist es schwierig, alle Nährstoffbedürfnisse des Körpers zu decken. Gerade wenn man so wie ich gegen vieles Gesunde allergisch ist und allergisch reagiert und man eh nicht viel zu sich nehmen kann. Und genau da setzt Athletic Greens für mich an. Mein täglicher Drink am Morgen ist wie eine Nährstoffversicherung für den Körper, die jeden Monat bequem und einfach nach Hause geliefert wird. Was ist Athletic Greens und wie funktioniert es? Die Rezeptur von Athletic Greens beinhaltet 75 essentielle Vitamine, Mineralstoffe und weitere Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln und wurde so zusammengestellt, dass die Lücken in meiner Ernährung aufgefüllt werden. Das grüne Pulver wird am besten morgens auf nüchternem Magen mit kaltem Wasser gemischt und unterstützt meine generelle Leistungsfähigkeit, indem es in vier Gesundheitsbereiche einzahlt. Energie, Regeneration, Darmgesundheit und Immunsystem. Vollgepackt mit Adaptogen für die Regeneration, Probiotika und Verdauungsenzymen für die Darmgesundheit sowie Vitamin C und Zinkcitrat für das Immunsystem ist Athletic Greens eine einfache und komplette Lösung, um meine Nährstoffbedürfnisse zu decken. Das hochabsorbierbare Pulver passt zu jeder Lebensform, egal wie du dich ernährst, Keto, Paleo oder Vegan. Oder auch Unverträglichkeiten gegen bestimmte Lebensmittel hast. Es ist laktosefrei, glutenfrei. Der tägliche Drink enthält weniger als 1 Gramm Zucker und schmeckt sogar richtig lecker. Also, egal ob du dein Energielevel erhöhen, dein Immunsystem unterstützen oder deine Darmgesundheit verbessern willst, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um Athletic Greens auszuprobieren. Geh einfach auf athleticgreens.com/gravel, um dein persönliches Angebot in Anspruch zu nehmen. Und erhalte kostenlos mit deiner ersten Lieferung ein Fläschchen Vitamin D3 K2. Das entspricht nämlich dem Jahresvorrat an Vitamin D zusätzlich zum leckeren Drink für deine Gesundheit. Also noch einmal, jetzt klicken und bestellen. Eine bessere Nährstoffversicherung wirst du auf dem Markt nur schwer finden. athleticgreens.com/gravel. So, das war der Werbeblock. Ich glaube, die Jungs und Mädels kommen aus dem Keller wieder und damit ist der Werbeblock beendet. So, alle wieder versorgt. Alle haben lecker Bierchen und Wein. Mein Weinglas ist, hat keiner voll gemacht. Ich muss ja wieder quatschen, wenn ihr nicht da seid. Schrecklich, schrecklich. Der Tom hat seine Frau zum Graveln gebracht. Ist sie denn auch am Brocken mit dabei, Tom?
Ich würde sagen, organisatorisch ja.
Was hast du denn da schon wieder geplant, Tom? Jetzt komm, Butter bei die Fische. Nee, Kästchen, du hast gesagt, du kannst plaudern.
Ja, ich kann so ein bisschen jetzt die Katze aus dem Sack lassen. Ich mache das aber nicht alleine, also definitiv nicht. Ich mache mit einem Freund eine Art Gravel Camp. Wir sind vor einigen Wochen zusammen mal hier so eine kleine Tour gefahren und er hat eine eigene Reiseagentur fürs Biken, macht dann so Geschichten Südafrika, Kirgisistan und das ist ihm letztes Jahr natürlich alles so ein bisschen weggebrochen und ja, unsere Interessen sind da recht identisch, denke ich, und wir hatten immer mal gesagt, ja, wir wollen mal irgendwo in so einer Region so eine kleine Geschichte machen. So, und das fanden wir ganz cool und dann haben wir uns überlegt, ja, wo ist denn eigentlich wirklich mal toll zu fahren? Haben uns die Karten vorgenommen und haben dann Bilder geguckt und Videos und ja, wir sind im Harz hängen geblieben tatsächlich. Und ja, also dieses Gravel Camp wird sich Brockenhexe nennen. Das startet an einem schönen Campingplatz, den wir uns ja ausgesucht haben. Wobei ich immer noch dazu vorweg sagen muss, wir sind gerade natürlich erst am Plan und jetzt versuchen wir halt so ein bisschen da reinzukommen. Aber der Campingplatz, der ist sehr nett. Die haben klar Zeltplätze, die haben Wigwams, die haben Blockhütten und das wird relativ klein und exklusiv werden. Mehr als 25 Teilnehmer werden wir wahrscheinlich nicht zulassen können. Das muss auch irgendwie alles gehandelt werden vor Ort und da werden wir halt so Pakete anbieten. Das ist jetzt halt nicht einfach nur so ein Gravel Ride und das war's, sondern ist halt wirklich so eine kleine Camping Geschichte. Und dann fängt das donnerstags an, so mit Anreise. Dann wird es so eine leichte Nachmittagstour wohl geben, so ein bisschen mal Umgebung erkunden, locker flockig. Freitags wird das dann so ein bisschen gesteigert. Da kommen ein paar Höhenmeter dazu, aber auch noch alles moderat. Und Samstag wird es dann natürlich die Königsetappe oder die Hexenetappe oder wie auch immer wir das nennen wollen, geben. Da geht es dann laut bisheriger Planung so auf 130 Kilometern und momentan so liegen wir bei knapp 3000 Höhenmetern. Also ist schon ambitioniert. Ist
eine Ansage, okay.
Ja, und ja, also dieses Scouting, das habe ich hier so ein bisschen momentan in der Planung. Die Strecken wollen wir, wenn es geht, halt Anfang, Mitte April wahrscheinlich eher ja mal abfahren, gucken, was geht. Aber ich bin davon voll begeistert, wenn ich mir die Fotos angucke und habe mich da so reingekniet. Da werde ich schon ganz nervös, ich will fahren.
Und dauert noch viel zu lange bis dahin, ne?
Ja, fürchterlich.
Wann ist das genau?
Wenn ich einmal mich da so reinknie, bitte?
Wann ist das genau nochmal, das Datum?
Das ist vom 1. bis zum 4. Juli.
Okay, das heißt von Donnerstags bis Sonntags. Und ist das dann so, also verstanden habe ich jetzt, ihr habt dann so ein Basecamp und da von da aus macht ihr die Touren und dann da auch immer wieder zurück, ne?
Genau, da okay. Können die Leute halt ihre Klamotten lassen, ist so auch kein Problem. Und es gibt dann in der Nähe auch eine tolle Startlocation, da sind wir dran, ganz, ganz tolles Ambiente, finde ich super. Und ja, wir machen wahrscheinlich so ein bisschen Programm, da sind wir halt auch noch am Basteln, da kommt vielleicht ein netter, bisher nicht genannter Gast, der ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann, ganz netter Typ. Sehr kompetent, definitiv, also so ein kleiner Überraschungsgast, wo man dann abends bei Lagerfeuer und Barbecue, das wird es auch geben, so ein bisschen seinen Geschichten lauschen kann. Das fand er ganz nett und wenn es passt, dann ist er definitiv dabei. Lassen wir uns überraschen. Ja, ansonsten ist es bisher halt wirklich so, dass wir voll in der Planungsphase stecken, weil wir auch nicht wissen, Corona-mäßig, wie alles, ob wir das durchziehen können. Aber wir sind da eigentlich frohen Mutes, dass es bis Juli gehen wird. Gerade in der Menge von den Teilnehmern wird mit Sicherheit das eigentlich stattfinden können. Gehen wir von aus. Wie gesagt, also das stelle ich mir wunderbar vor. Das ist eine ganz tolle Landschaft mit ganz tollen Ausflügen in die Region mit dem Rad. Und wer da ein bisschen ambitioniert ist, der ist da herzlich eingeladen. Am Wochenende werden wir so ein bisschen in den Kanälen so ein bisschen mehr posten, was es geben wird. Und die Anmeldungen, die folgen irgendwie im Laufe des März. Da werden wir die Anmeldung offen machen, so bisher der Stand der Dinge und dann werden wir mal schauen. Also gibt noch viel zu tun, klar, aber wir haben da voll Spaß dran und ist vielleicht auch mal so ein bisschen eine andere Geschichte, abends zusammenzusitzen, einfach beim Bier mal wieder zusammen ein bisschen quatschen, übers Radfahren, über Gott und die Welt, einfach zusammensitzen und halt dieses Gravelbike-Feeling, so ein bisschen mal wieder rauskitzeln. Ich glaube, das wird dem einen oder anderen bestimmt ganz gut tun und wir freuen uns über jeden, der da mitfahren möchte. Ist ambitioniert teilweise, aber da kommt ein paar Höhenmeter zusammen, aber definitiv wird's großartig.
Geh von Riding aus. The Words. Okay, das heißt, folgen auf bikingtom.com, da wird's was geben, auf deinen Facebook- und Instagram-Kanälen natürlich auch.
Dann, ja. Ne? Und das Schöne ist halt, der Andreas, der hat halt die ganze Infrastruktur für die ganzen Buchungsgeschichten und also Triebergreisen heißt sein Unternehmen, muss man ja auch mal sagen. Finde ich super, dass er sich da auch so reinkniet und also das passt bei uns beiden super zusammen. Wir sind da so bisher voll auf einer Wellenlänge und das ist auch ziemlich wichtig für so eine Geschichte. Die macht man auch nicht mal eben. Und ja, wir freuen uns über jeden, der mitfahren möchte.
Und wer schon die ganzen anderen Events von Tom kennt, der weiß, es wird episch.
Wird es denn auch Abstecher zur GST-Strecke oder Platte geben? Weil das ist ja auch immer so eine Ikone in der GST, von der wir es hatten, da den Brocken hoch.
Ja, ist klar. Wenn du im Harz bist, Highlight, es geht auch den Brocken rauf. Also so viel, das ist jetzt nicht weit hergeholt.
Ich meinte die wirklich die Lochplatten oder Teil der GST war jetzt eher Teil meiner Frage.
Liegt natürlich ziemlich nahe und ein Teil geht auch da drüber, ja.
Ja, sehr cool.
Gehört dazu. Also wenn man in der Region ist, gehört das irgendwie mit dazu. Ich finde immer auch, ist egal, ob jetzt Ost, West, aber so einfach die Geschichte der Umgebung so ein bisschen mitzunehmen, finde ich immer super interessant. Ist immer lohnenswert, man lernt nie aus und für den einen oder anderen ist das ja auch dann auch wieder eine Inspiration, vielleicht irgendwann alleine da mal hinzufahren in die Ecke. Und ja, ich selber, ich mag das unheimlich gerne, solche Geschichten, und von daher die Lochplatten gehören definitiv dazu. Ja, es wird rattern.
Sehr schön. Vorgeschmack holen, da kann man sich das mit der 22er GST überlegen, ja.
Nö. Trainingscamp für GST. Ihr habt hier auch nicht so viele, ich sage mal, mit Konkurrenten an dem Wochenende. Da ist ja nur Nebelung Gravel Ride und Dirty Bohemia an dem Wochenende. Ja, da ist halt so. Also ich habe meinen Kalender hier vor der Nase. Der ist schon für dieses Jahr richtig voll, der Kalender an Events.
Ja.
Also ist ja, eh schwer, was zu finden, wo nichts ist.
Du hast ja auch nur einen gewissen Zeitraum im Sommer und klar, die Events, die schießen die Pilze aus dem Boden und wir haben einfach für uns geguckt, wann wir beide am besten können und bei uns passte das und wer bei uns mitfahren möchte, immer zu und wenn wir hinterher nur 10 Leute sind, dann sind wir halt nur 10 Leute.
Hauptsache,
wir haben Spaß.
Ich glaube, das wird in Stunden ausverkauft sein, also ja.
Ja. Also wir geben uns auf jeden Fall Mühe.
Das wird lustig. Ja, sehr gespannt. Also, haben wir den Namen eigentlich genannt von Event
jetzt? Ja, Brockenhexe.
Brockenhexe. Bitte googelt es jetzt noch nicht. Ihr findet den RS02. Also, Brockenhexe kommt noch, glaube ich.
Ja. Also, ihr seid jetzt gerade so die Ersten, die davon Wind bekommen. Von daher, Tusch.
Tusch, jawohl.
Infos folgen demnächst.
Sehr schön. Die Brockenhexe.
Ich hätte noch eine kleine Anmerkung, oder zwei. Also in den Minuten ausverkauft, das erinnert mich an Dead Ends and Cake. Da war irgendwie die Männerplätze in einer Minute und die Frauenplätze in 3 Minuten ausverkauft. Sind auch einige dabei, die man kennt, zum Beispiel Johanna Janke und auch Emma Puli, also ehemalige Profi-Radsportlerin und GCN-Presenterin und sowas. Ja, die werden da mitfahren. Also. Und noch ein Update zum Holy Gravel. Das wurde verschoben von Ende März. Da hatte ich ja schon ein paar Mal von erzählt. Das war ja eigentlich so das Ziel, auch meinen Bombtrack aufzubauen und so weiter. Ja, Holy Gravel ist verschoben auf Pfingsten. Also vom 21. bis 24. Mai.
Oh, da ist ja auch schon alles voll. Da ist der Albtraum und die Dirty Pave.
Ich habe auch noch was. Ich habe Mitteilung gekriegt, dass der Hansi Gravel nur als individuelle Time Travel stattfindet. Genau. Also kein gemeinsamer Start am Hansi Gravel.
Ja. Genau, der ist auch als ITT, genau. Ja, so ein paar Event-Tipps haben wir zum Schluss auch noch.
Ich hätte auch noch ein
paar. Ach ja, stimmt, Mensch. Mensch, Rolf, wie konnte ich das vergessen, Ralf?
Du hast ja den Dirty Bohemia und so schon angesprochen.
Genau.
Das ist ja einer von den verschiedenen Gravel-Touren, die über Dirty Gravel laufen.
Richtig.
Und im 4., im 5., im 7. und im 9. Monat diesen Jahres kommt noch von mir was mit dem Dirty Bavaria mit dazu. Also ich biete 4 Touren an, 2 kleine, 2 große, jeweils 2-mal. Unter anderem eine kleine und eine große nur für Frauen, wo auch eine Frau guidet, eine richtig gute sogar. Und das geht, wenn ich das richtig verstanden habe, irgendwann nächste Woche geht das online bei Dirty Gravel.
Genau, Christian hat mir schon Bescheid gesagt, das kommt online, genau. Du hast, die heißen Dirty Bavaria Shots und Dirty Bavaria Long, richtig?
Genau.
Genau, im April habe ich was hier, 17., 18. April, 15., 16. Mai, das sind die beiden Shots. Und im Juni habe ich nichts drin stehen von dir, ich habe den erst wieder im Juli und wann ist der andere? Ach, da habe ich es, im September, genau.
Genau.
Sehr schön. Mensch, ihr macht ja alle Events hier. Seid alle sehr, sehr, sehr optimistisch. Ich bin auch optimistisch, aber verhalten. Ich hoffe, dass alles stattfindet, wie wir und ihr es euch gewünscht habt. Das wäre echt toll.
Versuch macht klug, wenn man es nicht probiert.
Dann. Richtig. Nicht den Kopf. Kein Sand in den Kopf stecken, sondern einfach planen und verschieben kann man es immer noch. Wer nicht plant, der hat schon aufgegeben.
Genau.
So sehe ich das auch. Also ich habe mich trotzdem angemeldet, wie da, wo ich gerne mitmachen möchte. Und wenn es dann nicht stattfindet, dann ist ja wie beim Hanse Gravel jetzt, da kann man es immer noch als individuell starten. Am gleichen Tag oder auch nicht. Ist ja dann vollkommen egal. Und
Ja, und beim Hanse Gravel, da muss man natürlich auch noch aufpassen, das geht ja auch noch über die Grenze nach Polen. Also ob die Grenze offen ist, ob man da überhaupt reisen darf über die Grenze.
Ja, das war letztes Jahr genau das gleiche Thema. Um die Zeit war genau.
Ja, aber ich sehe das genauso. Ich habe meine Events, also wo ich gerne mitfahre, dann auch dementsprechend so ausgewählt, dass wenn sie halt ausfallen, fahren sie aus, ist halt Pech, aber dass man die halt alleine dann notfalls auch noch fahren kann. Ist zwar nicht so ganz Sinn und Zweck der Geschichte, aber dann ist es halt so. Ne? Ja, das sehe ich genauso.
Ist dieses Jahr halt besonders. Ist alles ein bisschen besonders. Und wo weil wir besonders sind, boah, jetzt habe ich endlich den goldene Brücke gefunden. Ich habe ein besonderes Angebot entdeckt. Das gibt es anscheinend schon was länger. Ich habe euch heute mal einen Link geschickt und einfach mal so ein kleines Bild mal einzufangen, was ihr davon haltet. Ich hab hier was gefunden von Isadora heißen die. Da gibt es ja auch ich sag mal Biking-Bike-Klamotten, Isadore. Und die haben ein Angebot, das hat mich erst stutzig gemacht. Dann war ich begeistert und nachher so, ich weiß nicht so genau, was machen die? Klar, Beikleidung, aber es gibt ein, auf Neudeutsch, ein Subscription Model, also ein Abo auf Beikleidung. Erhalten sie alle 3 Monate einen neuen Stil, sorgenfreie Lieferung, Rücksendung und ab 35 € im Monat. Das ist so das, womit die werben und dann kann man sich das mal anschauen. Also wie ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, okay, Isadora, die Bike-Klamotten sind ja auch nicht gerade günstig. Hier so ein Sommer-Jersey von 170 €, ne? Oh, ist okay. Da dachte ich, komm, dann zahle ich 35 € im Monat dafür. Und nach 3 Monaten schicke ich es zurück, kriege ich ein neues. Da habe ich immer Neues da. Und wer viel fährt, der weiß ja, vieles nutzt sich auch schon mal ab, was natürlich beim 170-Euro-Teil nicht sein sollte. Man holt sich was Neues. Ja, ich weiß, Rolf, im Schwabenländer hat man das ja nicht so mit dem Austauschen.
Ja, genau.
Ne, da achtet man auf seine Klamotten, aber gib uns Städtern mal so ein bisschen unseren Spleen hier. Also man achtet da so ein bisschen drauf und wechselt so seine Klamotten häufiger und wenn die so teuer sind und gerade wenn man sich Gedanken macht so über Nachhaltigkeit, was mache ich denn mit meinen Biking-Klamotten, wenn die durch sind? Ich schmeiße die weg, oder?
Ja, bei mir kommt es halt in Altkleidersammlung. Das ist halt dann so. Aber
auch das ist ja manchmal ein bisschen fragwürdig, aber ein anderes Thema. Aber ich meine, das Modell ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, wenn die sagen, okay, nach 3 Monaten schickt ihr uns die Jerseys zurück und ihr kriegt neue. So, andere Farbe. Man kann ja auch da, so wie ich erfahren habe, auch in den Jahreszeiten so ein bisschen wechseln. Das heißt, im Frühjahr nimmst du die Frühjahr-Jerseys, im Sommer kriegst du das Sommer-Jersey, im Winter hast du das Winter-Jersey zum Beispiel.
Ja, aber wenn du dir das mal so ausrechnest, alle 3 Monate zahlst du jetzt, ich sag jetzt mal, einen knappen 100er. Und weiß nicht, ich kann mir auch alle 3 Monate selber ein eigenes neues Trikot holen. Das alte, was ich 3 Monate vorher getragen habe, ist aber immer noch gut. Hab das dann trotzdem. Wahrscheinlich noch 1, 2, 3, 4, 5 Jahre bei guter Pflege. Ich weiß nicht.
Also die haben ja 3 Tarife. Also,
ich finde auch so, also ich brauche in der Regel 3, 4 oder gar 5 Trikots in der Woche. Darf ich die selber?
Richtig. Die müssen irgendwie mehr trocknen.
Wie ist das? Also, darf ich die selber waschen? Also, ganz übertrieben. Du verstehst, ganz übertrieben. Oder kriege ich das Waschmittel? Oder kriege ich das Waschmittel auch gestellt? Oder
nein.
Muss ich da im Schongang oder was weiß ich was? Also, das ist mir alles ein bisschen.
das normale Jersey, das wäsche wieder an anderen Sachen halt auch, ne? Also ich würde es, glaube ich, 3 Monate niemand zumuten, das nicht zu waschen.
Das geht unding. Unding.
Weil.
Dann holst die Post nicht mehr ab.
Weil das. Ja, also, was mich jetzt von dem Ganzen natürlich jetzt, also nicht nur vom Preis abschreckt, weil ja, ich bin auch bei euch, ja, 35 € je Monat und da bezahle ich für etwas, was mir am Ende nicht gehört. Gut, das machen wir mittlerweile mit vielen, ne? Wer hat iTunes und kauft sich da Musik und hat Filme, die ihm nicht gehören? Wer hat ein Auto geleast über die Firma oder wie auch immer? Das Auto gehört auch nicht dir, gehört auch der Bank oder Leasingfirma. Aber so Radklamotten, ich habe ja noch so Gedanken gehabt, okay, dann kriegst du ja nach 3 Monaten kriegst du ein nagelneues, frisch aus dem Werk hier noch, auf original verpackt aus dem Werk nach Hause und du hast ein komplett neues Jersey, was du gerade als erste anziehst, ne? Ist ja nicht so.
So die Theorie.
Ist ja auch, ne? Nicht so. Das heißt, das Modell
hat. Also wenn die gewaschen sind, ja. Dann ist ja alles schön und gut.
Ja.
Aber ich weiß, wie ich nach meinem Gravel Rides stinke,
ja.
Wie ein Iltis.
Ja.
Und dann, also der Gedanke finde ich nicht so prickelnd.
Also ich habe es noch nicht gesagt, aber ja, man bekommt kein, wenn man Glück hat, vielleicht ein neues, aber im Grunde gehen die wieder in den Kreislauf, die Jerseys. Ne? Also wenn die nicht kaputt sind, nicht ausgefranst oder kein Loch haben oder kein Brandloch von der Kippe danach haben, dann werden die gewaschen, gereinigt und dann kriegt der Nächste, der dann dieses Abo-Modell hat, kriegt die nach Hause geliefert. Das heißt, irgendjemand hat dann das Pech, dass er mein getragenes Jersey bekommt. Und das möchte ich niemand zumuten. Also weiß ich nicht, was man davon halten soll.
Da habe ich weniger Bedenken. Also ich glaube, da gibt es mittlerweile einfach Waschmittel oder Waschmöglichkeiten. Da ist dann alles tot. Und Isadore wird ja auch schon darauf achten, dass das, was sie weiterschicken, wirklich noch in sehr, sehr guter Qualität ist, weil das würde ja auf sie selbst zurückfallen, wenn da einer in einem ausgeleierten Trikot rumfährt oder einem ausgebleichten. Ne? Da habe ich jetzt weniger Bedenken mit, aber für ein recyceltes Trikot dann die 35 € pro Monat finde ich erst recht sehr hoch.
Richtig. Das habe ich mir auch gedacht. Zuerst, deswegen habe ich Ihnen gesagt, so 35 € und da kriegst du ein komplett neues, frisch aus dem Werk, das wäre schon grenzwertig. Aber dann natürlich noch eins, was vielleicht schon 3 Leute oder 2 Leute getragen haben vor dir und das schon gebraucht ist, vielleicht, wie du sagst, vielleicht ausgeleiert ist. Also die Antwort ist von den All Rented Jerseys are professionally clean by an ecologically certified laundry service and inspected before being rented out to a different customer. And once a jersey has finished its life cycle, it will be recycled and reused for ecological insulation of one company which cooperate with us in this way. Das heißt, sie werden natürlich überprüft nach dem richtigen Tiefenreinigen, dass sie noch ganz sind, ob die noch wirklich den anderen zumutbar sind oder nicht nur zumutbar, sondern wirklich den Qualitätsansprüchen entspricht wahrscheinlich. Ansonsten geht das in den normalen Kreislauf zurück, wird geschreddert und wird ein neues Ding draus genäht, hoffe ich mal. Das ist die Antwort von denen.
Wenn das jetzt von irgendeiner Radsportlegende wäre, dann wäre es wahrscheinlich interessanter, aber.
Also ich weiß.
Du würdest aber wahrscheinlich nicht zurückschicken.
Was die ja bewerbet, ist ja das, dass das für die Umwelt, was weiß ich, weil das dann mit dem Recycling und was weiß ich was alles. Aber auch das Hin- und Herschicken ist nicht gerade umweltfreundlich.
Och, und die DHL ist doch CO2-neutral.
Und die Reinigung, wenn das so gereinigt wird, wie es der Uwe gemeint hat, also dass alles tot ist, dann ist das auch nicht gerade gesund für die Umwelt.
Logisch,
also, das ist
ein
Okay.
Es ist halt
die große Überschrift ist Seelenfrieden. Das ist die Überschrift. Aber naja, ich weiß.
Ja, okay. Ich glaube, es ist halt
Ja, das ist bei vielen Sachen so, wenn man das dann Neustagsgeld wert, wenn die Seele zufrieden ist.
Ich meine, die Qualität.
Aber meine Seele ist ja nicht zufrieden.
Ich glaube, es ist halt auch einfach ein gutes Geschäftsmodell, ne? Also für Isadore vor allem. Also wenn ich das richtig verstanden habe, es gibt ja 3 Tarife, wo du auswählen kannst. Der dritte Tarif, der größte, sind ja, glaube ich, 110 € oder so.
Genau, da kriegst du dann 3 Trikots, genau.
Dann, genau.
4.
Die Spanne bei Textilien ist ja deutlich, genau, die Spanne bei Textilien, also was den Verdienst angeht, ist ja deutlich höher wie jetzt bei einer Kette oder so.
Und der Einzelhandel ist nicht mehr dazwischen, weil es geht ja direkt von Isadora zum Endverbraucher und zurück. Und wenn ich überlege, wie oft kaufe ich im Jahr eigentlich ein neues Trikot, dann ist das gar nicht so oft, weil ich trage meine Trikots relativ, also ich gebe gern viel Geld aus für ein vernünftiges Trikot, aber das trage ich dann auch länger als nur einen Monat oder so. Und wenn man das hochrechnet, würde ich jetzt mal behaupten, gibt man eigentlich mehr Geld aus und das gehört einem gar nicht. Und jetzt kann ich das natürlich vergleichen mit dem Leasing. Und da muss ich aber, da bin ich ganz bei Rolf, das hin und her schicken. Das sind Verpackungsmaterialien, das sind, ja, jetzt fahre ich schon Rad, damit ich nicht so viel Auto fahre und dann kriege ich alle, ja, also mich überzeugt es nicht so, obwohl ich die Marke bis jetzt eigentlich ziemlich cool finde. Mhm.
Geht mir auch.
Was dürfte denn sowas kosten, damit man es macht? Wenn wir sagen, irgendwie 35 Euro für den Basistarif scheint uns oder den meisten von uns zu hoch.
Ja, was dürfte 10. das? Kostet 9,99 Euro im Monat.
Mhm. Ja. Dann würde ich mir das auch überlegen. Ja. Bin ich ehrlich.
Also 10er? Ja. Ich weiß nicht, ich würde es gar nicht machen.
Ach komm,
10 Euro und schon ist die Umwelt. 10 Euro und schon ist die Umwelt. Egal.
Du hast noch was.
Das ist ja wieder richtig schwäbisch.
Ich wollte es nicht sagen, aber danke.
Okay, also für uns wäre das nichts, habe ich rausgehört.
Aber vielleicht wird es mit Fahrradkurieren ausgeliefert, wer weiß.
Bei Carsharing zum Beispiel, das finde ich okay und das ist ja so ein ähnliches System.
Ja,
wo du auch irgendwas ausleihst, wo du was benutzt und dann wieder zurückgibst. Aber jetzt bei Klamotten. Mir wird sein.
Wird dann
Fahrer suchen, ne?
Aber was ich noch nicht so ganz verstanden habe, es geht nur ums Trikot, ja. Oder? Also das beinhaltet keine Hosen oder Jacken oder
nur
so.
Nur Trikot. Okay. Sonst nichts.
Ja, kann auch gebrauchte Hosen, ne? Leute.
Ja, nee, ich wollte nur mal nachfragen.
Keine fremden Polster, nein. Oh Mann, ey. So, okay, haben wir abgehakt. Isadora ist. Sagen wir mal, netter Versuch, aber ich weiß nicht, ob sie das trägt.
Nein, der Ansatz ist ja gar nicht, ja, ist ja gar nicht schlecht.
Ist nicht grundsätzlich.
Aber da fehlt noch was. Irgendwie.
Ja, wie beim Carsharing nach Kilometer abrechnen, musst du deinen Strava-Account verlinken und du zahlst nach Kilometern.
Da wird ein Tag eingenäht, genau. Oh, wir kommen in Bereiche hier. Genau, Technik. Ha, siehst du, da war es doch Technik. Ich habe die Woche was gelesen, eine Pressemitteilung. Die ist von Rose gewesen. Nee, die ist sogar von Rose, die Pressemitteilung. Was haben die denn geschrieben von Rose? Die haben eine Pressemitteilung rausgegeben, nicht nur 34% mehr Umsatz, sondern die sagen, von mangelnder Liefertreue der asiatischen Komponentenhersteller betroffen und was mich halt ein bisschen stutzig macht, ist der erste Satz schon, wo der CEO halt sagt, wir sind von dieser Situation komplett überrascht. Also, ne, wir haben das Jahr 2021, ne, und wir haben immer noch Pandemiezeit und wir wissen alle, dass Fahrradteile gerade in Gold aufgewogen werden, wenn sie überhaupt verfügbar sind. Und jetzt ist man überrascht von der Situation. Kann man auch sein, aber das Dumme ist natürlich jetzt, dass jetzt viele, die sich jetzt, ich sag mal, Rose jetzt ein Mountainbike gekauft haben, die werden jetzt was haben die geschrieben, 6 Monate vertröstet. Das heißt, sie haben 6 Monate jetzt schon genannt und haben gesagt, Leute, das dauert. Wir kriegen die Komponenten nicht so ran, wie es uns versprochen worden ist. Aber das ist doch das, wo wir schon Monate vor drüber gesprochen hatten, erinnere ich mich doch schon, ne?
Ja, aber ich glaube, das ist einfach nur ganz unglücklich in dem Moment ausgedrückt. Da haben die nicht gut aufgepasst, weil ihr kennt ja meine Geschichte, meinem Backroad mit dem Rahmen. Da ist ja schon ganz früh so kommuniziert worden, dass es da Engpässe gibt. Also von daher glaube ich, das ist einfach nur ganz, ganz unglücklich ausgedrückt worden.
Ja.
Und ganz viele verstehen das in dem Moment falsch. Das ist nicht erst jetzt, sondern die Rose weiß selber, das war schon letzten Frühling so. Ne? Da ging das schon los und war abzusehen. Also von daher dumm gelaufen, würde ich sagen, die Pressemitteilung.
Ja, sehe ich auch so. Aber ehrlich, die Lage hat sich ja nicht wirklich entspannt. Also ich sehe vermehrt auch schon mal Bilder bei Facebook von, ich glaube heute war auch das oder gestern das Bild von Martin, wo er auch seine Prepper-Ausrüstung für eines seiner Bikes gezeigt hatte. Das kann nur für eines seiner Bikes sein. Also so ähnlich sieht es heute ja auch aus.
Ja, wenn er alles gezeigt hätte, würde ich heute schon hinfahren.
Also ich habe meine Kisten auch voll hier mit Ersatzteilen für dieses und noch mindestens für bis Sommer 2022 bin ich ausgerüstet mit fast allem, was kommen kann hier. Ich habe gehamstert, ich gebe es zu, aber ehrlich, das ist, ja.
Ja, aber ich stelle auch fest, oder stelle immer mehr fest, dass wenn ich hier Bremsbeläge brauche oder habe jetzt neue Reifen bestellt, ich bestelle auf Seiten, auf denen war ich nie vorher.
Ja, interessant,
weil woanders ne? kriege ich es nicht. Ne?
Ja, und ja. Ehrlich, also bei Händlern kriegst du es ja teilweise nicht. Da hat der Rolf, glaube ich, gerade so ein paar Erfahrungen gemacht, ne? Gekauft, bezahlt und nicht geliefert, weil, ach nee, haben wir doch nicht da, ne?
Ja, genau. Das als lieferbar ausgewiesen und in 1, 2, 3 Tage ist es da und dann habe ich in 1, 2, 3 Tage das Geld wieder auf meinem Konto, weil die nicht liefern können. Obwohl, jetzt rufe ich immer an.
Immerhin kriegst du es zurück, das ist ja schon mal eine Sache, aber ehrlich, so wie Tom auch, also ich bin mittlerweile auch auf dubiosen Seiten unterwegs gewesen, um ein paar Sachen zu kriegen, wo es hat, okay, dann lese ich mir das Impressum nochmal ganz genau durch, wo die herkommen, ruf vielleicht auch mal die Nummer an, mal gucken, ob da jemand dran geht und dann bestelle ich da was.
Das ist lustig, man achtet mehr darauf, oder?
Ja, richtig.
Ja, ist richtig.
So. Ja, ist auch richtig. Gut so. Ne?
Auf jeden Fall, das ist sehr wichtig. Also da, ja, die Lage hat sich nicht verbessert, sondern eher so, ja, ist ein bisschen prekärer geworden, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, ob der Ralf da was erzählen möchte zu, aber du bist ja auch so ein bisschen betroffen davon.
Also es ist wirklich schwierig, weil es wird nicht besser, also vor allem nicht absehbar. Also bei uns in dem Laden, wo ich nebenbei auch mit dabei bin, es ist ja zum Beispiel auch so, du hast einen Hersteller, bestellst da irgendwas, dann wartest du erstmal ewig, obwohl das Rad als lieferbar gekennzeichnet ist. Du fragst nach, du bestellst, kriegst die Bestätigung mit, oh, dauert aber jetzt doch nochmal um Faktor X länger. Okay, verklickerst das dem Kunden und dann kriegst du die Nachricht, oh, also die Teile werden jetzt, alles ist gerade ein bisschen teurer und das Rad kostet jetzt auf einmal so und so viel Prozent mehr. Und da kannst du dich relativ schlecht als Händler gegen wehren. Und das macht's alles gerade nicht so leicht. Vor allem auch nicht für den Kunden, der dann natürlich drauf wartet. Okay. Oder für uns als Verbraucher, wenn wir es irgendwo bestellen und kaufen wollen.
Das ist natürlich noch eine
Stufe. Ich glaube, da lernt die Branche sehr viel Ehrlichkeit gerade. Oder was es bedeutet, wenn man es nicht ist.
Okay. Ja, okay, also ein Preisaufschlag so nachträglich ist natürlich noch eine Stufe härter. Das ist schon klar, Angebot und Nachfrage, ne? Wenn viele Leute was haben wollen, was es nicht mehr so häufig gibt, dann wird es ja teurer, ne?
Aber darf ich auch eine Frage stellen?
Ja, klar.
Wenn ihr jetzt so ein bisschen für euch die Klamotten zusammensucht auf irgendwelchen Seiten, läuft das irgendwann drauf hinaus? Ich habe aber hier noch Bremsbeläge, Kette gekriegt, ich sage euch aber nicht mehr wo.
Nee. Also,
das ist jetzt nur eine Frage.
Ich muss auch dazu sagen, was ich über den Laden bestellen kann, also was auch jeder normale Kunde über den Laden bestellen kann, bestelle ich über den Laden. Und nur ausschließlich das, was ich nicht bekomme bei meinem Händler vor Ort, bestelle ich übers Internet. Und wenn ich weiß, da ist noch irgendwas und ich weiß, ein Kumpel oder so braucht irgendwas, dann sage ich dem das auch. Also,
Also sehe ich auch so bei diversen Facebook-Gruppen, wo jemand sagt, hat jemand noch einen Tipp, ich suche das und das. Und da hast du ja teilweise schon, also ehrlich, du hast ja immer dieselben da, die sagen, du doof, kannst du nicht googeln? Hier, guck mal, da ist es. Genau. Also du machst eigentlich eine ganz andere Tür manchen Leuten auf, die einfach nur besserwisserisch sein wollen manchmal und einfach sagen, hör mal hier, klar kriegst du noch die Coolstop hier für deine SRAM Rival, die kriegst du bei dem Händler, hast nicht ordentlich gesucht. Also da kriegst du schon auch was.
Ich glaube, man muss offen sein für Alternativen. Ne? Wie du gerade schon sagst, vielleicht keine Original-Bremsbeläge, sondern halt Coolstop oder Swiss-Stop oder wie sie alle heißen. Oder auch bei Schaltungen gab es dann auch so die Leute, die ja so auf exotisches Material stehen, die sagen, wieso, Microshift gibt's doch. Oder hier bei AliExpress kriegst du doch die Sensor gibt's alles noch. Ich weiß gar nicht, was euer Problem ist. Also da muss man ein bisschen abwägen. Klar, für Versender oder einfach große Bikefirmen, die dann halt mal eben 5.000 oder 10.000 Stück irgendwas brauchen. Die können natürlich jetzt nicht anfangen, 10.000 einzelne Sattelklemmen zu suchen. Aber für einen Privatverbraucher, klar, wenn man halt, wie wir jetzt in der glücklichen Lage sind, davon so viel Ahnung zu haben, dass wir uns das zutrauen. Aber ansonsten bist du halt echt gekniffen, ne? Und da sieht man halt auch wieder, es war auch ein Post auf Facebook, so der Wert des lokalen Handels, ne? Da wurde sich dann halt, ich sag mal, gewundert, also beschwert nicht, aber gewundert, dass halt ein paar Bremsbeläge von Shimano im Laden 20 Euro kosten und die Kette dazu irgendwie 60.
Genau,
ja, das ist halt, man ist halt offizielle so verwöhnt, Preise. Ne? Mhm. Genau, man ist halt so verwöhnt von hier online. Und wieso? Ich habe vor 2 Jahren, klar, die Bremsbeläge für 12 Euro bekommen. Aber klar, das war vor 2 Jahren. Ne? Also das ist genau wie Elektronikmärkte in irgendwelchen Städten. Die können halt teurer sein, weil du gehst hin, weil du willst es sofort haben. Ich kann auch Medikamente im Internet bestellen, aber wenn ich Medikamente brauche von der Apotheke, brauche ich die meistens sofort. Und dann ist halt auch okay, wenn man dann Euro mehr zahlt von Ladengeschäft und Miete und Strom und Personal, einmal ganz abgesehen.
Ja, ist ein weites Thema. Ist echt ein weites Thema. Und so Ersatzteilversorgung wird hier auch nicht immer besser, wenn neues Zeug auf den Markt kommt. Ne? Ich habe ja hier euch auch nochmal einen Link geschickt heute, glaube ich. Classified. Es gibt schon was länger als Classified. Das wusste ich auch nicht wirklich. Ich habe es mal mitbekommen, ist an mir vorbeigeflogen. Wir sind wieder im Bereich Technik. Jetzt auch wieder Rose hat ein Rad rausgebracht mit einer Classified-Schaltung. Also das, wie heißt das? Das Backroad Classified. Ist gar nicht mal so minderpreisig. Ist schon oben angesiedelt. Aber das... Also ich weiß nicht, habt ihr da schon was davon gehört, was das Ding eigentlich wirklich ist? Die Classified, das ist ja...
Also ich habe so verstanden, dass das
eine getriebene
Nabenschaltung ist.
Genau, das ist, also es sieht aus wie eine Einfachschaltung, ist aber eine Zweifachschaltung, weil du sparst dir den Umwerfer und du hast dann noch in der hinteren Laufradnabe hast du noch einen... Also da schaltest du dann um, elektronisch.
Ja.
Auf zweifach. So, dann, ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf, aber du kannst da schon deine Bandbreite, also kannst dich schon erhöhen dadurch.
Ich habe es verstanden, es soll ähnlich sein wie normales Zweifachgetriebe. So habe ich es verstanden.
Ich habe gerade mal kurz gegoogelt. Da steht, die Mechanik im Nabeninneren, also in der Hinterradnabe, wechselt nach einem funkübertragenen Schaltbefehl von einer 1:1-Übersetzung in eine 0,7:1-Untersetzung.
Ah, Untersetzung, okay. Genau, okay. Also genau. Schalten tust du
mit einer aktuellen
linken STI elektronisch.
Genau, und mit einer aktuellen 12-Fach-Kassette gibt es eine Bandbreite von ca. 730%.
Ja, das ist nicht flott.
Oh, das ist ordentlich.
Bei circa, wo steht's? Hier, bei circa 250 Gramm Mehrgewicht, wobei,
ja,
woran ist das gemessen? Das steht hier nicht. Ich habe keine Ahnung.
Aber die Sache ist natürlich wieder, ich habe auch gedacht, boah, super, das ist ja eine tolle Idee. Und dann habe ich mir das mal genauer angeschaut und habe gesehen, du brauchst hier eine spezielle Kassette dafür, weil das ganze Getriebe auch ein bisschen aufbaut und ein bisschen konisch zugeht, wo die Kassette draufgesetzt wird. Das heißt, du hast auch keinen normalen Freilauf, wie man den kennt. Das ist wieder alles anders. Ganz eigener Standard. Genau. Du kannst da nicht mal eben die, nicht die AliExpress oder Sunrays da mal eben draufschrauben. Mhm. Nee, eigene Kassette. Ich glaube, 1136er Kassetten sind das, die du draufschrauben kannst.
Mhm. Das ist ja auch, was diese Lage verschärft, unabhängig jetzt von den Sachen, die du ansprichst, ist das eben, welches Fahrrad hat noch einen normalen Vorbau oder eine normale Sattelklemme? Ne, da könnte man sich ja helfen, aber wenn halt alles schon so herstellerspezifisch ist, wie es jetzt auch gerade mit dem Beispiel Classified ist, dann wird es natürlich umso schwieriger oder ich habe dann umso mehr ein Monopol oder bin halt von irgendeinem Hersteller abhängig. Ne? Wenn ich halt da irgendeinen 100 mm Vorbau dran knallen kann, habe ich ja wieder einen riesen Auswahl, ne?
Ja, das
oder Kassetten ist jetzt, ne?
Ja, wobei bei der Classified Nabe sehe ich das ein kleines bisschen anders, weil das Ding ist ja, wenn wir uns das Fahrrad anschauen, da gibt's ja alle paar Halbjahre, Jahre, wie auch immer man das nennen mag, gibt's in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, Innovationen. Mhm. Aber was am längsten eigentlich am Fahrrad dran ist, wo es keine so richtige Revolution oder irgendwas gab, ist die Kettenschaltung. Und da finde ich es ganz interessant, dass es einfach Leute gibt, die versuchen, einen neuen Ansatz zu finden. Ob das, wenn wir mal ein bisschen weiter hinten anfangen, Roloff war oder ob das die Effigier oder Pinion ist oder ob es, ich glaube FSA war das, oder? Wo hinten diese Zahnscheibe hatten mit dem Kadern. Antrieb, der quasi hinten nur die Zähne wechselt.
Ach, da war was.
Die noch nicht ganz fertig ist.
FSA, ja.
Und da war das FSA oder ich weiß nicht genau, welche Firma das war. Ich habe es gerade nicht drin. Aber ich finde es cool, dass es.
Bitte? War das nicht Ceramic Speed?
Stimmt, genau. Und da finde ich es aber cool, dass es einfach immer noch Köpfe gibt, die sagen, Mensch, da muss es doch einen anderen Weg geben oder kann man das nicht anders machen? Das finde ich einfach mega interessant. Und wenn es wirklich die Art zu schalten ist, dann werden es auch alle haben. Irgendwie. Mm. Also es geht einfach für mich da eher darum, dass ich es cool finde, dass es Erfindergeist gibt, die einfach mal einen neuen Weg suchen.
Auch Innovation, das ist richtig. Also Innovation ist immer gut. Aber halt in der und manchmal bringt es natürlich auch die Versorgungslage mit Ersatzteilen natürlich manchmal ein bisschen schwieriger, ne? Mit sich.
Also ja, da also gibt's was, noch, was ich doof finde, ist, dass Rose jetzt diese Version rausbringt. Aber ich bin direkt, nachdem ich die E-Mail in den Newsletter bekommen habe, mal auf die Seite gegangen und dann hast du schon Lieferzeiten direkt von 22 Wochen. Also ich weiß nicht, also wenn ich ein Produkt so
das auf liegt dem, an den Bremsen.
Ja, wenn ich so ein Produkt auf den Markt bringe, also ein gewisses kleines Kontingent zumindest sollte da sein. Also 22 Wochen finde ich dann schon wieder, ein halbes Jahr.
Ich habe letztes Jahr schon eine erste Mitteilung bekommen von
Whitley. Das sind noch mehr Produkte. Ich habe so Centur, die neue Centur-Gabel für Gravelbikes, die haben auch so, was weiß ich, wie viel, also das sind 20 Wochen auch, wenn nicht noch mehr, Lieferzeit. Also,
und ja, ich verstehe die momentane Lage.
Das verstehe
ich auch
nicht. Also,
ne? Aber,
wenn ich das rausbringe, muss ich doch, wie du sagst, muss ich doch gleich mal eine gewisse Anzahl einfach schon mal gemacht haben.
Und wenn es nur eine kleine Anzahl ist?
Nicht 5, sondern 5.000 oder so, oder was weiß ich.
Ja, oder 5.500. Also ich glaube und ich behaupte jetzt einfach mal, dass es nicht daran liegt, sondern vielleicht, also ein Fahrrad besteht ja aus vielen Bauteilen.
Ja, klar.
Also ich krieg's ja bei den Lieferanten, die ein Rad bestellen mit, wo ich anrufe und die sagen, ja, ich habe das Rad da, aber die Bremse ist nicht da.
Ja,
dann,
ja, das kann
okay,
ja
gut,
sein.
Dann schick's mir halt ohne Bremse, ich krieg schon irgendwo eine her.
Ja, ja.
Also wer weiß, vielleicht sind die Classified Narben da schon alle bei Rose mit dabei und es fehlt am, keine Ahnung, Lenkerband, whatever.
Richtig.
Also,
ja, genau.
Es sind ja viele Teile, die da zusammen.
Die Teile aus Classified, die kommen ja aus Belgien, die sollen wohl, so wie ich gehört habe, wohl auch lieferbar sein. Also Ridley hat das ja letztes Jahr auch schon im Angebot gehabt, das Ridley Canzo, glaube ich, auch in das The Fastest Gravel Bike, also so wie die sagen, hat das ja auch schon drin gehabt und ich wollte das auch mal testen. Letztes Jahr im Sommer hat er gesagt, nee, Pascal, vergiss es, komm nächstes Jahr im Sommer nochmal. Vielleicht habe ich dann noch ein Testbike noch irgendwo mal da, wo wir mal was schauen können. Sagt er, ich habe selber überhaupt keins hier. Die gehen weg wie warme Semmel mit neuen Techniken. Also innovationsgetriebene Dinge, was neu auf dem Markt ist, geht sofort weg. Das ist und jetzt in der Situation natürlich besonders schwierig. Ich bin ja auch relativ nah dran mit meinem Bike, was ich habe hier, das Riverside Bike. Da gab es ja auch nur 200 Stück, die verkauft worden sind und die Nachfrage ist beim Hersteller riesig, die ist enorm. Die kriegen am Tag hunderte von E-Mails von Leuten, die sagen, hör mal, ich will's haben. Wann gibt's wieder welche?
Nachschub.
Ja, Nachschub. Und die sagen, sorry, im April stellen wir nochmal 80 Stück in den Store und im Oktober haben wir vielleicht nochmal 300. Sag nicht, die kriegen nichts. Und die verkaufen die Riverside bei Decathlon. Das ist halt kein kleiner Shop und die kaufen auch nicht wenig ein. Und selbst die haben Probleme, auch über Riverside, da die Dinger überhaupt erstmal nicht an Mann zu kriegen, das erstmal herzukriegen.
Das heißt, Stille, ja.
Die brauchen die nirgendwo hinzustellen. Die können die aus dem Lager sofort direkt weiterversenden. Die gehen weg wie geschnitten Brot, aber die kriegen die Teile nicht geliefert.
Mhm.
Rahmen ist doch schon ein Problem.
Ich habe noch als eben Innovation und anders machen. Habt ihr schon mal von Schlumpfdrive gehört?
Ja.
Also das, was die Classified Narbe hinten macht, macht dieses Schlumpf-Lagergewebe, machen die vorne. Also du baust das statt der Kurbel ein oder es baut nur 10 mm auf. Du ersetzt quasi deine Kurbel und du kannst so mit der Hacke vom Fuß, mit der Ferse, kannst du schalten und hast auch eine Zweifachschaltung vorne in der Kurbel. Also
es gab ja
sowas, gibt's schon. Halt noch sehr exotisch, aber auf schlumpfdrive.com findet man da Informationen und Technik dazu und wurde wohl in den 90ern schon erfunden von einem Erfinder, Florian Schlumpf. Daher auch der vielleicht eigenwillige Name. Und das ist halt so eine Tretlager-Schaltung, die nicht aufbaut. Also man braucht auch jetzt kein Pinion-Tretlager-Gehäuse, sondern das integriert sich einfach sang- und klanglos in die Kurbel.
Was ich auch mal gesehen habe, zumindest im Internet, mir fällt der Name noch gerade nicht ein, war eine Kurbel, wo das Kettenblatt quasi vierteilig war und auf Hebeldruck das Kettenblatt sich quasi gespreizt hat und dann halt ein kleines und ein großes, sag ich jetzt mal, simuliert hat, je nachdem wie es geschaltet war. Das fand ich ziemlich cool, aber ich habe von dem auch nicht mehr wirklich was gehört.
Irgendwie versunken, irgendwo versunken. Ich hab's auch sehr dafür interessiert. Das sah ziemlich gut aus, weil du konntest auch unter Volllast sogar schalten damit. Genau. Ziemlich innovativ, aber ist irgendwie versunken.
Man wird sehen.
Also die Classified, die kann man ja, glaube ich, auch sogar im Stand schalten, ne?
Im Stand und unter Volllast, richtig. Also, ich meine, gelesen zu haben, also wenn du die Kraft aufbringst, kannst du sogar bis zu 1000 Watt schalten.
Du meinst am Daumen oder am
Daumen? Schon heftig. Und ist elektronisch, das Ding.
Da muss.
Naja, aber ich weiß nicht. Also ist natürlich wieder, also das wird gerade für, ich glaube, für, also wenn es kriegen solltest, dann darfst du da 5,3 für hinlegen, glaube ich, ne? Für das Rad.
Ja, eine Menge Geld. Aber das Interessante ist, wenn man jetzt die Narbe selber sieht, und das hatte ich gelesen, glaube ich, im Gran Fondo Cycling auf der Seite, Gran Fondo Cycling, wenn der Umwerfer wegfällt, dann haben natürlich Bike-Entwickler wesentlich mehr Möglichkeiten, wieder ein Fahrrad zu designen. Ist vielleicht auch gar nicht so uninteressant.
Einmal also, das. Und du hast eine viel bessere Kettenlinie, ne?
Das natürlich auch.
Hast nicht so einen Verschleiß an der Kette, dass du vorne auch noch so eine Führung dann hast, ne?
Also das kann halt auch eine weitere Fortentwicklung von so einem Rahmen auslösen, ne? Solche Erfindungen wie die Classified. Möglich.
Finde ich gut. Also, fass mal zusammen, finden wir gut, ne? Nicht schlecht. Okay. Mensch. Jetzt kommen wir zu unserem letzten Thema heute, die Events. Haben wir schon alle durch. Schönen Abend noch. Die Events haben wir heute schon alle durch. Aber wir haben oft das Wort Gravel Camp im Mund genommen irgendwie, ne? Und jetzt gibt's ja auch noch ein, die haben sich diese Woche bei mir gemeldet, es gibt's ein Gravel Camp im Allgäu. Das heißt Gravel Camp, weil es auf einem Campingplatz stattfindet.
Glamping, bitte.
Glamping. Das Gravel Camp Allgäu 2021 ist vom 22.04. bis 25.04. Mit Yoga und Spirit im Angebot.
Den glaube ich im Juni hin sind im Leus. Da weiß ich bis das Datum nicht.
Was? Das waren zwei, glaube ich.
Zwei? Ja, das sind mehrere Termine gewesen, ja.
Zwei, glaube ich.
Ich bin noch nicht so ganz tief durchdrungen durch die Webseite. Ich habe auch lange nach dem Preis gesucht. Da habe ich mich wirklich lange durchgeklickt. Ja, der ist auch da zu finden. Könnt ihr selber finden da. Aber es geht um 4 Tage Graveln im Allgäuer Voralpenland. Also alles, was dazu gehört mit Yoga und Glamping, Schwimmen und Sauna, Abendessen. Ist alles mit dabei. Lagerfeuer, alles, was man so kennt. Und ja, es heißt auch Gravel Camp. Also, Events wird es uns nicht mangeln dieses Jahr, wenn sie alle stattfinden sollten, glaube ich.
Ja.
Da werden wir genug haben.
Ich muss jetzt nur aufpassen, die Namen nicht zu verwechseln.
Ja.
Gravel Camp, also, und dann gibt es ja Gravity Bike Festival, Gravel Games hatten wir ja auch schon mal angeteasert.
Ja, also es wird langsam eng mit Namen, ne? Also ich bin ja dem Tom sehr dankbar für den Namen Brockenhexe, ne? Also
da ist Gravel Camp nur der Untertitel.
Ja, genau. Aber Respekt. Also man muss schon wirklich einen coolen Namen haben für so etwas. Und aber irgendwie
das haben klingt alle. Auch gut.
alle haben irgendwas mit Gravel, ne? Das ist so, also langsam greift es sich ab, ne? Also da kommt man langsam so durcheinander, ne? Irgendwo, überall steht
dann
Gravel
dran. Dann lasse ich das Gravel weg, nachdem wir nur noch Lembergern.
Lemberger Ratsausfahrt.
Das ist gut.
Oder so, ja.
Aber RTL, das Schöne ist ja, wenn so viele Events sind, die Nachfrage ist ja da und die Leute haben Bock auf sowas. Und das ist ja eigentlich auch schön. Ne? Und das ist jetzt nicht negativ.
Nee, Nachfrage ist enorm. Also ehrlich, die ist ungebrochen und ja, die ganzen Events aus dem letzten Jahr stehen ja auch noch in den Startlöchern. Die sind ja noch gar nicht losgerannt. Das heißt, die rennen dieses Jahr auch noch alle los. Also gibt's dieses Jahr gibt's echt ein Überangebot, wenn es denn stattfindet.
Und auch für alle Zielgruppen.
Ich hätte das zweite Datum für dich. Ich
hab's gerade gegeben. Genau.
Ja. Ja. Das erste, wo du gesagt hast, ist vom 22.04. bis 25.04.
Genau, das ist da, wo auch.
Und das, genau, die Version 2 ist vom 10.06. bis 13.06.
10.06. bis da ist der Halden Gravel und das SBE 747.
Juhu. Genau, und Kosten sind auch drin, wenn ich sie anteasern soll.
Was ist da?
Die Kosten.
Kosten stehen auch da, wenn ich sage.
Ja, so. Stehen drin.
Mal vorlesen.
Ah, die kann man selber sehen.
Sieht man ja selber. Ja,
kann man selber sehen. Kosten, da will ich gar nicht über diskutieren. Das muss jeder selber wissen, wie viel er dafür bezahlt, wie viel er aufruft. Aber ja, ist okay, sage ich es mal.
Mich hat halt das Allgäu Gravel Camp oder solche Sachen, wo auf dem Campingplatz stattfindet, sind für mich von Vorteil, weil dann kann ich mit dem Wohnwagen hinfahren, kann meine Frau mitnehmen. Dann bin ich nicht immer alleine unterwegs.
Okay.
Und hab ein besseres Gewissen.
Gravel und Family, ja.
So, ja, genau. Ich mein, weil das ist immer so schwierig, weil ich bin dieses Jahr wieder. Oje, oje.
Ich kenne das.
Mehr als die Hälfte des Urlaubs bin ich alleine unterwegs. Das
sind harte Verhandlungen mit der Haushaltsführung, ne?
Ja, ja.
Wenn das Schöne an den vielen Events ist einfach die Diversität, ne, von irgendwie Events, Fünfer in die Kasse zum Frühstück und jeder fährt, wir haben nur die Strecke und haben eine gute Zeit, bis hin halt zu mehreren hundert Euro für ein langes Wochenende im Glamping-Zelt mit allem drum und dran. Und je nachdem, wo man sich da einpendelt, ne, wenn man sagt hier, ich mag es eher ein bisschen härter oder ich weiß, dass ich Bikepacken will mit Kram und 3 Tage nicht duschen will, dann fährt man halt was anderes mit. Und wenn man sagt, es gibt da Angebote für Einsteiger oder mit ein bisschen mehr Betreuung, damit ich mir halt eben um nicht ein Zelt kaufen muss, sondern um alles Mögliche Gedanken zu machen. Also habe ich ja auch angefangen mit Wotec Gravel Fondo vor 2 Jahren oder wann das war. Weil es halt eben da all-inclusive war und unterwegs an der Strecke gab es halt Müsli-Riegel und Strecken waren klar, abends Get-Together ist ja auch gut. Ne? Und das andere ist halt dann eher Bikepacking, wo man ein bisschen alleine ist und für alle Geschmäcker, was Länge oder Höhenmeter angeht, ist ja was dabei und das finde ich eigentlich auch das Schöne.
Also das Schöne, ich
sagen können.
Das Schöne, wenn wir nochmal auf schön kommen wollen, mir ist immer ein Satz mittlerweile hängen geblieben und der kommt vom Eifel Graveler. Es Holger. Ist das, was, genau, von Holger, es genau. Ist das, was du daraus machst.
Das ist es, das sage ich
und das
immer.
Das trifft den Nagel auf den Kopf. Genau so
ist das. Ja.
Das ist richtig. Ja, Holger, sehr, sehr schön. Ne? Es ist das, was du daraus machst. Genau das ist es. Also macht was draus. Ich glaube, wir haben die Themen für heute durchgekaut. Ja. Bedanke mich, dass ihr mit dabei wart und wir heute mal wieder intensiv diskutiert haben, auch wenn wir den Tom gerade mal wieder ans Mikro gekriegt haben. Da müssen wir nochmal dran arbeiten, Tom. Da machen wir nochmal eine Session draus.
Ja, die Technik habe ich ja von dir, also.
Ja, erwähnt's mal. Sag ich mal drüber.
Eigentor.
Also, es war eine schöne Runde heute wieder mit Tom von Biking Tom war wieder mit dabei. Danke dir, Tom.
Ja, danke. Hat wieder Spaß gemacht mit euch.
Auf jeden Fall. Ralf von Kurbelfeste war wieder mit dabei. Danke dir, Ralf.
Es war mir eine Ehre.
Und den Rolf von Lemberger Gravel. Danke dir, Rolf.
Hat wieder richtig Spaß gemacht, ja.
Demnächst ohne Gravel, nur noch Lemberger.
Genau.
Und der Uwe. Danke dir, Uwe, unseren Techniker.
Es war mir ein Fest. Danke.
Es war mir auch ein Fest. Und ich bedanke mich auch an auch ein Dank in Richtung der Hörer wollte ich ausrichten, dass ihr immer mit dabei seid, fleißig zuhört, fleißig kommentiert. Und ja, Wenn ihr es nicht schon wisst, ihr findet uns bei iTunes, Google Podcasts, Spotify, YouTube, Audio Now, Podimo, also überall, wo es was auf die Ohren gibt in Richtung Podcast, findet ihr uns. Es gibt keine Ausrede, uns nicht zuzuhören. Die gibt's einfach nicht. Die Ausrede, ich habe euch nicht gefunden, gilt nicht. Ihr findet uns überall. Und wenn es nur auf der Webseite ist, wo ihr im Player uns zuhören wollt. Also hört uns zu, kommentiert und bleibt dabei. Und das war's für heute. Wie sagte ein berühmter Mann, jetzt einfach mal abschalten. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüssi.
Ciao. Ciao.